Willkommen bei Wacken. Keine Ahnung. Ich wollte irgendwas sagen, ich bin dumm.
Wacken ist vorbei, du Spast.
Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wann Wacken ist, weil mich das nicht interessiert.
August.
Okay.
Was? August.
Achso, Wurst, habe ich verstanden.
Da auch. Herzlich willkommen
bei den Filmfellers.
3 Jahrzehnte vor der Glotze. War was ganz Neues.
Ja, die kommen jetzt noch nie.
Und was auch ganz Neues ist, dass wir mal wieder zu dritt sind. Yeah. Kommt, kam zuletzt nicht häufig vor. Weil man sagen muss, seit unserer letzten Aufnahme generell, was war die letzte Aufnahme? Das war, glaube ich, Dennis und ich Sportfilme. Ist sowieso eine ganze Menge Zeit vergangen, weil wir die so weit vorab aufgezeichnet hatten. Und jetzt mal wieder relativ aktuell sind.
Also, da wir wieder zu dritt sind, verabschieden wir uns mal von dem bei Spotify.
Das habe ich eh nicht verstanden. Also, erstmal bin ich mal verwirrt mit den Zeiten, weil ich immer denke, das Ding ist hier live. Und was zur Hölle hat Dennis, das mit dem zu tun?
Dennis, dazu muss man sagen, das war auf deinen eigenen Wunsch.
Wann habe ich denn
in
das?
In unserer allerersten Folge hast du mich gefragt, ob man hier fluchen darf. Und da meinte ich, ja, ich kann da einen Haken setzen, dass hier explizite Sprache benutzt wird. Und das war in unserer allerersten Folge. Und seitdem habe ich immer das E gesetzt.
Ja, aber wo sollen die denn wissen, dass wir hier ein bisschen rumfluchen? Außerdem fluchen wir nicht viel. Das ist so klar. Und ich verstehe es nicht. Also, ich verstehe so vieles nicht. Vielleicht sollten wir einfach loslegen mit der Folge. Und vielleicht diese Folge ohne so ein verficktes E auszukommen.
Den Satz lassen wir mal so stehen. Aber was habt ihr denn zuletzt gesehen? Ich fange mal am besten mit dem hier unter mir an, der heißt Alex.
Boah, ich bereue das ziemlich, dass ich diesen Film geguckt habe. Ich habe den letzten Indiana Jones geguckt. Das Rad der Zeit. Das Rad würde ich gerne zurückdrehen.
Ich habe ihn nicht gesehen.
Ja, gut, tu es nicht.
Also, das muss schon einiges aussagen über diesen Film. Ich habe schon sehr viel Schlechtes über diesen Film gehört. Aber wenn du sagst, du, Alex, dass das deine reine Zeitverschwendung ist, dann muss der Film richtig beschissen sein. Also
nee, das ist keine Zeitverschwendung, es tut weh. Also, es tut wirklich weh. Weil du denkst an Indiana Jones und dann siehst du halt, ja, Indiana Jones mit 80. War ja klar, das wussten wir ja alle. Aber der ist 80.
Also, ja, Moment mal, wenn der Film wehtut, muss ich kurz Grüße raussenden nach Hannover an die Montana-Person, die sich ja gerne mit Filmen quält, wie ich letztens hören durfte, nachdem sie dann hier Swimmingpool gesehen hat. Nee, wie heißt der Film?
Night Swim,
genau. Grüße geht raus, wahrscheinlich hast du schon Indiana Jones gesehen. Aber Alex, was willst du noch zum Film? Ja, sorry, dass ich dich unterbreche. Ja,
sag mal was. Also, erzähl mal ein bisschen was vom Film.
Ich meine, aber halt, wenig.
Es ist halt so, ja, was soll ich sagen? Er hätte eigentlich ganz okay werden können, der Indiana Jones Teil. Er ist nicht schlecht gemacht. Die Story ist, naja, Indiana Jones, ne? Aber es ist eigentlich ist Tenor dieses Filmes, Indiana Jones ist scheiße alt. Was ja auch wirklich so ist. Es gibt noch eine Sequenz am Anfang, da ist nochmal so eine Rückblende, so ein junger Indiana Jones, und jo, das ist ja wieder der gleiche Flow wie früher. Und dann ist er einfach scheiße alt. Man hat gefühlt seine
Gruppe. Aber die Szene, sorry, ich möchte da ganz kurz anhängen, weil ich habe schon von hier und da gehört, dass diese De-Aging-Szene, da wo er noch jung ist, wo sie ihn dann wieder auf jung gemacht hat, dass die ziemlich gut aussehen soll, ja, bei dem Film tatsächlich.
Ja. Ja, die sind echt.
Weil das haben wir ja auch schon Schlimmeres gesehen, hier bei Irishman von Scorsese. Da mochte ich die ganzen De-Aging-Szenen mit Robert De Niro nicht, aber bei dem Film hier soll das noch tatsächlich ganz gut sein.
Es ist super gewesen. Und ich dachte so, ey, wenn der Film so weiterläuft, ne, und dann kam mir auf den Sinn, scheiße, der ist ja 80. Und der ist sogar noch älter. Also, Das hat man schon, wenn man Star Wars geguckt hat und Han Solo alt gesehen hat, dachte mir, okay, der ist halt alt, ne? Nein, jetzt ist er alt. Der in irgendeiner Szene wirft ein Regal um und denkt man, ach du Scheiße, hat sich gerade die Hüfte gebrochen dabei, ne? Also es ist wirklich so weit,
hätte da nicht. Das ist halt das Problem, finde ich.
Naja, alte Männer, halt das,
Genau, alte Männer, die agile Szenen spielen müssen, ist häufig ein Problem in Filmen. Nicht nur in denen, weil die Bewegungen halt einfach nicht mehr so rund, so agil, so flüssig aussehen. Das ist halt immer das Problem.
Was ich mich dann frage, wieso macht er das denn noch? Also ich denke mal so, der wird doch noch Kohle haben. Warum macht er das? Ich meine...
Nee, darum geht's nicht. Die hätten ruhig einen Film drehen können, auch mit ihm als Indiana Jones. Aber die hätten ihn in Alter entsprechend einsetzen sollen. So als Mentor. Als, ne, irgendwie so ein bisschen übergeordnet. Vielleicht auch nur sogar als nicht immer vorrangiger Mentor und jemanden anderen die Hauptrolle spielen. Das war ja der Plan mit Shia LaBeouf,
ja. LaBeouf. Aber da konnten die ja vorab nicht Alex, an, dass der vierte so schlimm wird.
Alex, das war mein Einsatz eigentlich da im Shia
LaBeouf. Ich finde das einfach zu gut. LaBeouf.
Naja. Ja, passt doch.
Das war ja aber, den haben sie ja rausgeschnitten. Den haben sie,
wird ja, sogar weil für der vierte reden. Halt einfach so eine Katastrophe war.
Ja, aber was du sagst, es klappt ja eigentlich mit dieser, wir schieben den mal auf die Mentor-Reihe und bringen jemand Neues raus mit der Rocky-Reihe. Wie man gesehen hat. Okay, du Alex vielleicht nicht, aber.
Nee, ja, aber weiß, was es gibt ja Filmserien, wo das geklappt hat, aber hier in der Rolle haben sie es ja nicht versucht, weil, so wie Alex ja meint, er ist ja hier trotzdem immer noch der Leading Man und wird da durch zig Szenarien gejagt.
Die hätten diese De-Aging-Szene lassen können, da hätte man noch ein bisschen, ja, Indiana Jones, die hätten sie auch weiter ausbauen können und ein bisschen länger machen können und dann hätten sie ihn als Mentor für irgendwas einsetzen können. Meinetwegen, dass er auch die ganze Zeit rumkutschiert wird. Die haben es ein bisschen versucht mit so einer jungen Schauspielerin an der Seite, ne?
Phoebe Waller-Bridges.
Genau, die nervt einfach nur. Also der Charakter, der nervt einfach nur. Und ich denke,
kann es halt nicht beurteilen. Ich mag die Schauspielerin sehr gerne als Drehbuchschreiberin tatsächlich, aber ich kann halt ihre Rolle in dem Film nicht
beurteilen. Ja, die haben sowas versucht wie aus Tempel des Todes da, wo er mit dem kleinen Sidekick unterwegs war. Und sie hat auch so einen kleinen Sidekick und haben sie, glaube ich, versucht ein bisschen die Story. Aber du hast diesen Jungen, der wird irgendwann entführt und denkst dir, ja, jetzt ist er weg. Jetzt kann es vielleicht noch ein bisschen besser werden. Dann kommt der wieder und denkst du, scheiße. Es ist einfach.
Moment mal, wer hat sich jetzt genervt? Der kleine Junge oder die Frau? Oder beide einfach?
Die Kombination. Die Kombination, sie hat mich richtig genervt, er hat mich richtig genervt. Harrison Ford, der nicht einsieht, wie alt er ist, hat mich genervt. Der Einzige, der cool war, war Mads Mikkelsen. Und was machst du in Filmen mit Mads Mikkelsen? Den lässt du immer irgendwie einen Nazi darstellen. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, der hat das Gesicht dafür, aber das macht er auch gut. Also Mads Mikkelsen war meiner Meinung nach wieder einsame Spitze. Antonio Banderas, kurzer Auftritt, fand ich geil. Aber dann war es auch wieder.
Was mich immer wundert, warum zieht er solche Filme immer durch? Wenn ich einen Film sehe, der scheiße ist, dann mache ich aus.
Nee, ich bin ja auch so. Ich ziehe ja Filme auch meistens
durch. Deswegen habe ich euch gerade angesprochen.
Ja, ich muss sowas gucken. Ich muss sowas zu Ende gucken und dann sagen, boah, es gibt echt wenig Filme, die ich dann ausgemacht habe.
Naja, ich sag mal so, alte Männer, die eigentlich aufhören sollten, werden uns noch im November leider begegnen. US-Wahl. Ach, Joe Biden, Trump, ich wollte irgendwas
der hat jetzt, Politisches der war reinbringen. Jetzt nicht sofort eindeutig, tatsächlich.
Ich dachte, meint der mich, der kommt? Meint der mich?
Alex, zum Abschluss deinem, was du zuletzt gesehen hast, kannst du ja sogar vielleicht nochmal kurz erwähnen, was du heute überhaupt trinkst.
Bin ich mir gerade selber nicht so sicher. Ein Weißbier auf jeden Fall. Franziskaner.
Standard. Eine kleine Brauerei in Bayern.
Dennis, eine Support Frage, ist dein locals. Zuletzt gesehen der, den wir zusammen gesehen haben? Nein? Okay, dann kannst du auch anfangen.
Gut, danke. Ich habe mir reingezogen Bad Lieutenant von 1992 mit Harvey Keitel.
Niklas Cage?
Nein, das ist ein anderer.
Oh, es gibt verschiedene, ja.
Es gibt zwei und ich habe den ersten sozusagen gesehen, das Original. Ich glaube nicht, dass es davor noch einen gibt. Zumindest habe ich das nicht gelesen. Und ich dachte mir abends, ey, geil, Harvey Keitel als Bulle in New York. Kannst dir mal geben. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich dachte so ein bisschen so Martin Scorsese-Style-mäßig. So, dann fängt es halt an. Man kriegt halt relativ früh mit, okay, er ist ein korrupter Bulle, ist ziemlich abgefuckt in Sachen Drogen, Alkoholkonsum und wie er halt seinen Polizistenjob da durchführt. In Sachen Spielschulden ist er auch mit vorne dabei, ist extrem wettsüchtig, hat eine große Menge Geld auf ein Baseballspiel gesetzt, was er dann verliert. Und da denkt man sich so, okay, mal gucken, was so passiert, mal gucken, wie er sich aus dieser Misere rausholt. Und dann wurde ich überrascht, weil er holt sich nicht aus der Misere raus. Es geht immer tiefer und tiefer in seinen Sumpf hinein, mit seinen ganzen Dämonen, mit denen er zu kämpfen hat, mit denen, was ich alles aufgezählt habe. Und der Film wird immer düsterer, dreckiger und unangenehmer. Also, völlig überrascht war ich von diesem Film. Ich habe mich auch richtig unbehaglich dann irgendwann gefühlt. Und das sollte dieser Film auch irgendwie widerspiegeln. Der Titel ist wirklich namensgebend. Also der namensgebende Titel ist da, sagt alles aus. Und es war eigentlich ein richtiger, harter Film, der hart an die Substanz rangeht und ja, mir schlechte Laune so ein bisschen dann gegeben hat, weil es hat mich sehr, sehr getroffen irgendwie. Lustigerweise, eine Szene fand ich wieder ganz cool, weil ich mir am Ende des Films, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, oh Gott, kannst du dem irgendwie was Positives irgendwie abfangen? Und was ich halt wieder ganz cool war halt, ich habe schon öfters erwähnt, New York City, das ist irgendwie einer meiner Lieblingsstädte, ist halt den ganzen Stil dieser Stadt in den 90er Jahren, Anfang 90er Jahre zu sehen. Und dann ziemlich am Ende, nee, sehr, sehr am Ende dieses Films, sieht man eine Sequenz, ein Gebäude, wo ich mir so denke, so, ey, Alter, das kennst du doch. Das kennst du doch. Und dann habe ich das wirklich gegoogelt. Ich wusste ja, wo das im Film spielt. Und dann war es wirklich so, als ich ja 2019 in New York war, war das einfach ein paar Gehminuten von unserem Hotel entfernt, wo wir ab und zu auch dann in die U-Bahn unten eingestiegen sind. Nämlich, das war dann der Busbahnhof. Und das fand ich irgendwie ganz geil, dass man das innerhalb von ja fast 30 Jahren Unterschied trotzdem wiedererkannt hat. Und das war so der positive Effekt, der mich wieder ein bisschen mental ein bisschen aufgebaut hat. Ansonsten krasser Film, wer auf sowas steht, kann ich ihm weiterempfehlen, aber für das breite Publikum eher ungeeignet. Und Alex, du hast es schon erwähnt, es gibt auch noch einen Film mit Nicolas Cage, Bad Lieutenant, Cop ohne Regel. Ungefähr dasselbe, glaube ich. Bisschen, ja, natürlich ein bisschen abgewandelt. Den wollte ich dann auch gerne nochmal sehen, aber der ist leider gerade nicht zu sehen. Aber den werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal reinziehen, um mir nochmal zu sehen, okay, wie wird die Geschichte vielleicht noch ein bisschen anders erzählt. Und Nicolas Cage, klar, wir wissen, er hat viele Schrottfilme gedreht, der Film wird wahrscheinlich auch kein Meisterwerk sein, aber irgendwie habe ich Bock auf diese Story nochmal.
Ich glaube, der ist nicht so, der wurde nicht komplett verrissen. Ich glaube, der war schon ganz okay.
Ja, geil, super, freue ich mich. Ich muss nur gucken, dass er mal zu sehen ist. Bad Lieutenant, ich glaube, den habe ich damals auf, ach, ich weiß nicht mehr, wo der zu streamen ist. Keine Ahnung. Ihr habt ihn nicht gesehen, ne?
Ja. Nein, keinen der beiden. Ja, Dennis, das ist schade. Dann können wir heute gar nicht über unseren Kinobesuch reden.
Ja, klar. Warte, ganz kurz, was ich noch kurz trinke. Ich war im Asialaden und habe drei verschiedene asiatische Biere jetzt mir gegönnt. Und das erste ist Kass, keine Ahnung. Ist sehr lecker. Blaues Etikett, cold brewed, so schmeckt's. Wunderbar. Benny, mit welchen Filmen kommst du denn jetzt um die Ecke? Ich weiß, du hast ein paar letztens gesehen. Auch nur die paar, die ich auch gesehen habe. Aber welchen bringst du jetzt hier rein in die Folge?
Oh, ich bringe nicht unser Kinobesuch rein. Ich rede über einen Film, den es jetzt seit paar Tagen bei Amazon Prime gibt. Und zwar war der 2019 nominiert als bester ausländischer Film. Und zwar geht es um den Film Kapernaum. Falls ihr von dem schon mal was gehört habt, mit C geschrieben.
Klar.
Ja, das ist... Ey, ihr könnt euch den gerne angucken. Ich würde mich freuen, das ist ein super Film. Ich will den nie wieder sehen in meinem ganzen Leben, nicht?
Diesen rumänischen Stummfilm habe ich zufälligerweise nicht gesehen, Benny.
Nein, der spielt im Libanon. Hat auch ein bisschen so, auch dann später noch ein bisschen Flüchtlingsthematik und sonst. Der Film beginnt damit, dass ein wahrscheinlich 12-jähriger Junge, er weiß halt nicht genau, wie alt er ist, weil seine Eltern ihn nie gemeldet haben und so, deswegen hat er keine Unterlagen. Und er weiß auch seinen Geburtstag nicht und sowas. Und er verklagt halt seine Eltern... Ja. Weil sie ihn in die Welt gesetzt haben, obwohl sie nicht in der Lage dazu sind, sich um ihn zu sorgen und auch um seine Geschwister. Der hat auch zig Geschwister und sonst was. Damit macht halt so der Film auf. Und dann geht's halt darum, was er so erlebt dann da in Beirut und so mit Rückblenden und sowas. Und dass er eigentlich dann auch weg ist von seinen Eltern, als seine Eltern irgendwie seine Schwester verkauft haben, als sie mit 11 ihre Periode bekommen hat und und dann will er halt weg da und dann lernt er halt so eine äthiopische Migrantin kennen und passt dann irgendwie auf ihr Baby auf, und dann ist sie plötzlich auch weg und das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich will ich nicht unbedingt sagen, dass es Elendsporno ist, aber es ist irgendwo schon Elendsporno, aber man geilt sich halt nicht so an diesem Elend auf, das ist halt mehr so, boah, das zieht dich so runter. Es gab ja so Szenen, wo wenn dann der kleine Junge das Baby halt so gesehen um Essen schreit und dieser Junge kann ihm halt nicht helfen und dann die gehen da zugrunde und boah, ich muss sagen, das war ein sauguter Film, der war super bewegend und auch echt hart. Und ich kann auch verstehen, dass der irgendwie auch hier Cannes Festival und sowas Preise gewonnen hat und so. Und ich fand den super. Ich will nicht sagen, dass er nicht super ist. Ich fand den richtig gut. Aber ich möchte den nie wieder in meinem Leben sehen. Der hat mich so hart runtergezogen. Ich konnte den teilweise echt nicht gucken. Aber es ist trotzdem, auch wenn ich ihn nicht mehr sehen möchte, ist das von mir eine Empfehlung. Also falls ihr mal so einen richtig harten, drückenden Film, und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, viele Sachen, die da so gezeigt werden, die sind halt auch wirklich so. Wenn ihr euch sowas mal angucken wollt, das ist wirklich eine Empfehlung von mir. Kapernaum bei Amazon Prime mit C geschrieben. Aber wie gesagt, ich persönlich, ich finde ihn super. Ich will ihn nie wieder sehen.
Von dem Film habe ich dann doch gehört. Die Story, ich weiß von der Existenz dieses Films.
Ja, also wie gesagt, wenn du den gucken möchtest, der ist jetzt bei Amazon, aber es ist echt keine leichte Kost.
Hm. Und was trinkst du?
Ja, okay, ihr wisst ja, was ich mache jetzt meine Reihe weiter. Wir hatten schon 4 und 7. Welche Zahl soll ich heute nehmen?
Warte mal, ganz stopp, dazu würde ich was sagen, zu diesen Ziehungsnummern. Dass Alex und ich unabhängig einfach mal statt einer Nummer immer 5 Nummern durchgejagt haben und du einfach hart geblieben bist. Nein, Jungs, nur eine Nummer.
Okay, weil ich heute hier mit 2 aufnehme, könnt ihr beide jeweils eine Nummer sagen. 4 und 7 sind schon weg. Die 8 von Dennis, okay. Und von dir, Alex?
Die 3. Ich will die 3.
Also ich habe hier einmal Drambuie. Kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
Das schmeckt bestimmt nicht gut.
Ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Da steht da nicht drauf. Und einmal ganz simpel ein Malibu.
Wer war der
Malibu?
Okay, also ich fall für die Zuhörer, die es nicht kennen. Ich habe hier diese komischen Schokoflaschen mit Alkoholshots drin und Schokoladenflaschen so. Und ich würde jetzt eine nehmen, die eine trinke ich nachher. Ich fange mit diesem Drambuie an, aber ihr wisst ja, das Zeug hängt mir immer ein bisschen im Mund. Deswegen, vielleicht können wir es ja nochmal ganz kurz erwähnen. Dennis, erzähl mal kurz, wo wir am Montag waren und ich ist in dieser Zeit hier.
Warte mal. Wollen wir das vielleicht das nächste Mal machen? Weil dann habe ich den Film auch gesehen.
Das nächste Mal dauert allerdings.
Ja, du gehst ins Kino?
Ja.
Dann vielleicht einfach nur ganz kurz einmal sagen, weil ich noch also, dazu viel, sagen, viel, diese viel, Folge viel. Kommt natürlich auch erst in 3 Wochen. Okay. Also ist bis dann eh noch schon viel Zeit vergangen. Weil, also einfach vielleicht nochmal ganz kurz, wie fanden wir den Dune Part 2? Ohne groß viel über den Film zu sagen, dann einfach mal.
Fantastisch, bombastisch, einfach ein Meisterwerk. Und Alex, du hast auch schon ein Kinodate gesichert, oder?
Ja, ich gehe mit meiner Tochter.
Sehr schön, das freut mich. Weil du hast ein Thema, als wir die Instagram-Zuschauer und Instagram-Follower wissen, dass wir im Kino waren. Die wissen vielleicht nicht, dass du nicht dabei warst. Und haben uns auch darüber unterhalten, dass es eigentlich ziemlich schade ist, weil du mal in einer Episode erwähnt hast, dass du recht selten ins Kino kannst. Ja, was ja schade ist, weil ein Kino ist immer so ein schönes Erlebnis. Du sitzt da, kannst dich auf den Film berieseln lassen.
Ja, wir haben hier so ein Dorfkino, also hier in Kleinstadt. Und das ist ganz cool, das ist jetzt nichts Riesiges oder sowas. Ich würde gerne mal wieder in sowas Größeres gehen. Aber solange Benny da an seiner Sache kaut, hätte ich auch nochmal eine.
Das ist übrigens ein Likör, dieser Drambuie, und ich finde ihn nicht so sonderlich lecker.
Ja, ich sehe es.
Jetzt haben wir es auch gehört.
Hätte ich noch eine Frage an euch beide?
Ja, schieß los.
Ich habe jetzt einen Trailer gesehen. Und ihr wisst, wie ich zu Adam Sandler-Filme stehe. Nicht gut.
Ich mochte den Film. Ich weiß, viele mögen ihn nicht. Ich mochte ihn.
Adam Sandler? Spaceman? Spaceman werde ich gucken.
Ja, habe ich noch nicht geguckt. Ich wollte dich fragen, habt ihr den geguckt? Also, der sieht gut aus.
Ich finde ihn super. Der ist halt irgendwie eine Adam Sandler-Version von... wobei, Adam Sandler stimmt gar nicht. Der ist ein bisschen eine andere Version von Interstellar, würde ich sagen. Sehr philosophisch dann auch. Mhm. Ich mochte ihn sehr tatsächlich, aber ich habe auch schon viele andere Stimmen gehört, die ihn nicht so mochten.
Der heißt Schau mal. Entschuldigung, Alex. Interstellar ist so ein bisschen zu komplex. Ist es nicht eher so ein Solaris-Verschnitt?
Nee, eher Interstellar. Eher sowas wie Terrence Malick-Filme. Weißt du, sowas wie Tree of Life oder sowas. Also so richtig philosophisch.
Also Spaceman, eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt.
Genau, weil ich spiele einen tschechischen Raumfahrer.
Ja. Der sah schon gut aus.
Also das ist kein Mindfuck-Film, weißt du? Das ist so ein hart philosophischer Film. Wobei hart philosophisch wahrscheinlich nicht, der ist eher Mainstream-philosophisch, würde ich sagen. Aber der hat mehr diesen philosophischen Einschlag als irgendwelche Twists und Turns, gibt es eigentlich nicht.
Ja, du unterhältst dich ja die ganze Zeit mit der Spinne.
Kann man vielleicht sagen, mit einer etwas großgebratenen Spinne, gesprochen von Paul Dano.
Ja, es ist
sah aber, gut aus, was ich gesehen habe. Aber der kommt doch nicht im Kino raus, der kommt doch auf Netflix raus, oder?
Der ist schon auf Netflix, ja, der ist schon auf Netflix. Ich habe ihn schon gesehen da.
Der ist schon draußen, der war bei Cannes, Filmfestspiele wurde vorgestellt und dann kam er auf Netflix.
Nee, Berlinale. Der hatte Premiere auf der Berlinale.
Oh. Ja gut. Das.
Also wie gesagt, ich glaube, der kommt generell nicht ganz so gut weg tatsächlich, was ich sehr schade finde, weil ich fand den, also mir hat er sehr gut gefallen, als ich ihn gesehen habe. Der hat halt von zum Ende hinaus hat er so ein, zwei emotionale Szenen. Mhm. Und die haben mich hart getroffen, die emotionalen Szenen. Da war ich voll drin.
Da bin ich mal gespannt.
Ich will mal zum Schokopralinchen zurück. Hast du jetzt einen richtig ekligen Geschmack im Mund?
Nö, jetzt im Nachgang ging's. Nur der erste Moment fand ich sehr nicht so gut. Jetzt im Nachgang, so der Abgang war dann wieder ganz, ganz lecker.
Hau dir mal den zweiten gleich rein.
Ja, Malibu gleich hinterher.
Malibu ist auch so eine alte Geschichte von uns mit 16, 17.
Oder wisst ihr was? Einmal ganz kurz.
Nee, 15, 16, oh Mann.
Einmal ganz kurz, Dune 2, ganz kurz von mir, Dune 2. Ich persönlich fand ihn einen Müh, aber wirklich nur einen Müh schwächer als Teil 1. Aber ich fand ihn trotzdem super. Und mehr dazu können wir vielleicht einfach später sagen, wenn wir ihn alle gesehen haben. Ich will jetzt hier Alex auch nicht wegnehmen.
Zu Dune nochmal eine Frage. Wir sind dann aber fertig, oder? Oder kommt noch 3? Also wir sind mit 1 fertig, oder nicht?
Also mit Buch sind wir fertig.
Ja, manchmal. Ja, mit dem Buch. Ich meine, die anderen Bücher, irgendwann wird es halt auch, ich kenne die Bücher und irgendwann wird es halt bitte nicht verfilmen. Bitte nicht.
Also, ganz ehrlich, das wirst du morgen oder, es wundert mich über das, was du es noch nicht gehört hast. Also es wird noch einen dritten geben und darum wird es dann noch Messiah gehen.
Oh nö. Oh nö, das war
so weird. Das war richtig weird.
Irgendwann hast du... Alter, ihr kennt ja die Story, oder?
Nein, nicht wirklich.
Also Gott, bitte.
Ich kenn so ein paar Versatzstücke, das hatte ich auch schon am Montag, dass du es hast. Es gibt so ein, zwei Sachen, die ich weiß, aber mehr weiß ich da noch nicht. Deswegen, ich bin auch recht froh, wenn du mir jetzt nichts darüber sagst.
Nee, sag ich nicht, aber es wird weird. Ich bin gespannt, aber es wird... An der Stelle hat man schon gesagt, okay.
Ganz schön merkwürdig.
Naja.
Gott. Naja, du in deinem Bücherkreis, das muss schon einiges aussagen.
In meinem Bücherkreis.
Unser guter Alex, ich glaube, es ist nicht böse gemeint, ein Nerd in dieser Fantasy-Geschichte.
Oh ja.
Kann ich auch so sagen, oder? Ist okay für dich. ihr merkt, ich will dieses E aus der Folge rausbekommen.
Du kannst es noch so lange sagen, bis du re-emigriert wirst. Also, du hast noch ein bisschen Zeit.
Na denn.
Wollen wir beginnen?
Ja, mit unserem wunderbaren Thema.
Ja.
Da sind wir wieder bei Nerds.
Mhm.
Ich find das ein bisschen komisch, diese Fläschchen, die sind so klein, diese...
Der kaut da aber eine halbe Stunde drauf rum, ne?
Ey, ohne Witz, Alter.
Das ist hart trockene Schokolade, das lässt sich halt, das klebt überall fest und so. Das ist.
Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Grinst mal in die Kamera.
Nein.
Doch, ich will die Zähne sehen. Nee, die sieht das jetzt schon wie die Sterne. Mach mal, grins mal. Bitte. Oh, komm. Mach auf die Futterluke.
Die Rattenluke.
Ja.
Naja, trotzdem ein bisschen komisch, so ein kleines Pralinchen so lange zu kauen. Aber die sind alt und haben schlechte Zähne. Apropos alt. Ja. In diesem ganzen Jahr, in diesem vielen Alter, haben wir vielleicht ein, zwei Comics gelesen, beziehungsweise mehrere Comic-Verfilmungen uns angeschaut dürfen oder ja, lieben gern angeschaut, vielleicht öfter sogar. Und wir bringen jetzt 6 Stück hier in diese Episode rein.
Jeder von uns hat 2 mitgebracht und wir reden heute ein bisschen, so wie ich das verstanden, wir reden heute ein bisschen abseits vom DCU und vom MCU, oder?
Ja, ja.
Soll ich es auch verstanden?
Das wäre übrigens dann so gesehen ein guter Follow-Up-Teil, in dem wir dann halt darüber reden, aber
nee.
Kann man sich darüber
doch, dann auch können wir schon mal machen.
Doch, es gibt ja schon auch ein paar gute Filme, ja. Gibt's da auch. Absolut.
Konstantin ist auch eine Comic-Verfilmung von DC.
Nein. Ja.
Doch. Nein.
Ach, du sagst auch.
Aber es ist nicht DCU, also kannst du es heute reinnehmen.
Hab ich aber nicht. Aber es ist
DC. Nee, aber es hat jemand reingebracht.
Echt? Das sind DC?
Ich meine, das war vorher drin, bevor ich eure beschissenen Nachrichten eingelesen habe.
Ja, dann
mit euren Abkürzungen und du sowieso ohne Punkt und Komma, als ob du diese Sprachreihenfunktion da benutzt, weil du zu faul bist, mit deinen fetten weißen Fingern da zu tippen.
Das tue ich.
Also, wie ihr es vielleicht rausgehört habt, wir reden heute ein bisschen über Comic-Verfilmung. Und jeder hat das von uns zu zwei Stück mitgebracht. Und bevor wir jetzt hier in irgendwelchen Beleidigungen ausarten, die es heute in dieser Folge auch schon wieder gab, auch wenn Dennis es vielleicht noch gar nicht gemerkt hat, zum Beispiel verficktes E, was also auch wahrscheinlich ohne E nicht geht. Dann, und ich habe es jetzt auch nochmal gesagt, ich habe diesen verfickten Dennis zitiert. Das kannst du gern als Zitat nehmen. Wer möchte denn von euch beiden mal anfangen? Also eigentlich müssen wir mal anfangen.
Dennis fängt an. Und im Kino hältst du mein Händchen, weil er da so einen Sandwurm reitet.
Mhm. Da hatte ich,
jetzt ist es raus.
Auf jeden Fall. Da habe ich mich angeschmiegt.
Ja, dann würde ich nee, ich fange an mit Konstantin. Ich fange aber mit Konstantin an.
Dann haben wir das jetzt erstmal abgehakt. Dann haben wir das abgehakt jetzt.
Weil es ist ja schon eben gerade gespoilert. So. Ich habe mir so Notizen hier ein bisschen da gemacht, aber ich habe sie nicht durchgegangen. Also sind die Notizen für mich auch wieder neu. Konstantin habe ich hier reingebracht, weil ich diesen Film, der ein bisschen, ich glaube in der breiten Masse, nee, da bin ich mir ziemlich sicher, in der breiten Masse ging er ziemlich unter, eigentlich ziemlich cool finde. Mit Keanu Reeves, Rachel Wright, Tilda Swinton, Küsschen geht raus, Peter Stormare, Bombe und naja, Shia LaBeouf. Die Geschichte ist, es geht halt am Anfang um Konstantin, gespielt von Keanu Reeves, der als Kind schon Engel und Dämonen sieht, also lauter Erscheinungen und sich halt daraus heraus aus dieser, ja, weil es mit seiner Kinderpsyche nicht hinbekommt, halt einen Selbstmordversuch unternimmt. Oh, wie war denn das da nochmal? Ihr wisst ja dann, oder ja, ich denke mal, Alex weiß auf jeden Fall, ist eigentlich eine Todsünde, Selbstmord, aber auf dem Weg in die Verdammnis. Ah, jetzt musst du mir kurz helfen. Wie kommt er da wieder raus? Also er überlebt ja die Geschichte. Ah, danke schön. Er wird wiederbelebt im Krankenwagen, aber seine Seele ist schon verflucht, weil er Selbstmord begehen wollte und schon fast tot war und somit verflucht ist. Und wenn er dann irgendwann stirbt, in der Hölle landet. Das will er natürlich nicht.
Also ganz kurz,
er war tot. Und dann hält er, warte, stopp.
Er war tot. Und das, was er noch erwähnt dazu, ist vielleicht auch ganz wichtig. Die Zeit in der Hölle läuft anders, deswegen war er lange in der Hölle. Der war 3 Minuten oder so tot und das sind 30 Jahre oder in der Hölle oder sowas gewesen. Mach weiter.
Oh, diesen kleinen Punkt habe ich vergessen. Na gut. Aber durch einen Pakt kann er halt, wird er wiederbelebt. Und er versucht dann halt durch, naja, tue Gutes und deine Seele wird reingewaschen, halt auf der Erde als eine Art Mega-Exorzist halt die Dämonen einzufangen und dem Himmel zu beweisen, dass er doch eigentlich für den Himmel aufbewahrt werden muss und so mit der Hölle entgehen kann. Und es sind so seine letzte, wie man begleitet ihn so praktisch in seinen letzten, ja, Lebenswochen, Monaten, weil er als starker Raucher Lungenkrebs hat und bald das baldige gesegnen wird und man somit halt praktisch ja in den Endkampf da reinkommt. Und ja, dann stellt sich dann irgendwie so ein bisschen heraus, der Engel Gabriel, gespielt von Tilda Swinton, die mir eigentlich was Gutes tun soll, ist vielleicht gar nicht mal so gut. Ich spoilere so ganz leicht den Film, weil der schon sehr, sehr alt ist. Ich meine, der ist von 2005. Und ja, dann hat er noch diesen Sidekick von Rachel Wright. Das ist, glaube ich, auch noch mal so eine Engelsabkömmlingin oder sowas. Was war das noch mal für eine Alte, die da auf einmal mit ihm mitspielt?
Du meinst, die
mit ihm mitfährt? Ich hab's ehrlich gesagt vergessen. Genau, der Sidekick. Ja, Sidekick ist ja eigentlich Shia LaBeouf, der Taxifahrer, der.
Ja, sie
der hat. Der Prügelknabe von ihm ist dann.
Bei ihr ist halt die Geschichte, sie hat eine Zwillingsschwester, die sich umgebracht hat. Und die haben eine besondere Verbindung und die ist halt in der Hölle und darum geht's halt größtenteils bei ihr.
Also ich sag mal so. Auch wenn der Film vielleicht so ab und zu vielleicht ein bisschen zäh rüberkommt oder den einen oder anderen ein wenig langweilt. Bei dem Film lohnt es sich durchzuhalten, weil die Sequenz, wo Lucifer auf die Erde kommt, ist für mich einer der epischsten Comicfilm-Momente oder Fantasy-Film-Momente überhaupt. Ihr wisst, wo Lucifer da runterkommt und man sieht am Anfang nur, wie dieses Teer da runter ploppt. Und es ist einfach eine schauspielerische Leistungsmeisterung von Peter Strome. Es ist einfach nur heftig. Und ich würde einfach diesen Film, ich würde einfach am liebsten immer nur diese Szene da angucken, weil sie einfach nur Spaß macht. Und weil Konstantin, also Keanu Reeves, ich finde einfach da ein richtig geiler Anti-Held ist. Der macht einfach Spaß. Es ist kein Film nach 0815-Muster, gut und böse und er ist der Held und so. Nein, es ist einfach mal eine dreckige Geschichte, die dann ein bisschen später, glaube ich, auch noch mal in der, von der Machart so ein wenig, finde ich, in die Länge gezogen wurde durch eine Serie, nämlich durch Preacher, wo ich irgendwie dasselbe so ein bisschen entdeckt habe. Mit Engel, Dämonen, bisschen düsterer, dreckiger und vielleicht auch mit einer Prise Humor. Bei Preacher vielleicht ein bisschen mehr Humor als bei Konstantin. Genau.
Das ist, vielleicht ist das
mein Eindruck zu Konstantin.
Vielleicht ist es ganz cool, dass ich jetzt hier durchsitze. Dann kann ich euch vielleicht so ein bisschen Background am Ende noch geben zu euren Comic-Sachen.
Das war mir von vornherein klar.
Ja, weil Konstantin ist tatsächlich ein DC-Held. Er ist nicht DC Universe, noch nicht. Aber es kommt ja jetzt Konstantin 2. Wahrscheinlich, so wie das aussieht, angekündigt wurde. Und um Konstantin mal einzuordnen in DC, was er damit mit DC zu tun hat. Es gibt bei DC in der Welt diese Superman, Batman und dann gibt's noch die okkulte Welt. Und der ist, die sind auch immer wieder verbunden. Dr. Fate, Swamp Thing, The Demon, Satana, ich weiß nicht, ob das was sagt. Swamp Thing sagt euch bestimmt was. Dr. Fate ist eigentlich der originale Dr. Strange. Das ist der DC Dr. Strange. Bloß halt. Älter und cooler. Und die sind so in der Ecke. Da kannst du Konstantin ein bisschen einordnen. Wenn man die einen Namen schon mal was sagen, dann kann man da so Konstantin in diese Ecke.
Ich weiß nur, dass er in der Comicreihe Hellblazer vorkommt.
Ja, es gibt auch noch mehrere Charaktere, die ihn ähneln, der auch vorkommt, die ihn eigentlich auch darstellen sollen. Faust zum Beispiel. Aber eine andere Background-Story noch ein bisschen haben, aber die gleichen Kräfte und er auch sein soll. Es gab mal so eine Offensive von DC, die Charaktere ein bisschen moderner zu machen. Und dann haben sie gemerkt, okay, das läuft ein bisschen schief und dann sind sie wieder zurückgegangen. Das ist bei Green Lantern passiert, durch den Rückschritt zu den 80er-Jahre-Darsteller in den Comics. Der wird jetzt auch meistens verfilmt, der Hal Jordan.
Hal Jordan.
Und ja, eigentlich wäre es ja Kyle Rayner gewesen, der Neue, aber der wurde irgendwie ausgeblendet. Die haben gemerkt, okay, wir gehen zu den alten Sachen zurück und rebranden das ein bisschen. Und das haben sie mit Konstantin auch gemacht. Aber ansonsten ein guter Film.
Wie ist denn das? Also ich muss ganz ehrlich, ich habe Konstantin damals gesehen, ich fand ihn eher unterwältigend als wirklich gut, deswegen habe ich dazu jetzt keine persönliche Bindung. Aber es gab doch, also jetzt einfach mal ein komplettes Laienwissen, weil wie gesagt, das Thema tangiert mich jetzt wirklich überhaupt nicht. Aber es gab doch auch noch eine Serie, oder?
Ja.
Die Konstantin-Serie?
Ja.
Und wie war die?
Näher an den Comics. Ich habe leider noch nicht so viel gesehen, aber viel näher an den Comics, auch wenn man sich, wenn ihr jetzt einfach nur bei Google Konstantin Comic eingibt, dann seht ihr so mal einen Comic von dem und wie der aussieht. Und dann Konstantin-Serie, viel näher dran. Viel näher dran. Er ist ein Anti-Held, er wird auch antiheldenmäßig dargestellt, aber es gibt ja immer so einen Unterschied. Deadpool ist auch ein Anti-Held, aber da hat Konstantin schon eine weitaus andere Motivation. Mit Anti-Held ist eigentlich nur dargestellt, er tut schon immer Gutes, ist immer schon auf der guten Sache, hat aber andere Methoden. Deswegen
Anti-Held. Ja, aber ganz ehrlich, okay, ich habe jetzt die Bilder von der Serie gegoogelt, da sieht er vielleicht ein bisschen vom Comic-Art-mäßig passiger aus.
Ja.
Aber die coolere Socke ist doch Konstantin, Keanu Reeves.
Ja, Keanu Reeves ist allgemein eine coolere Socke. Aber ich habe auch nicht
also ganz
so
ehrlich,
viel von der Serie gesehen, dass ich das bewerten könnte in den Comics.
Googelt mal, also jetzt hier die Serie. Und der Typ sieht doch einfach aus wie ein jüngerer Columbo, der einfach durchgesoffen hat.
Ja, so sieht Konstantin in den Comics aber auch aus.
Also mit dem Trenchcoat.
Es ging ja nicht drüber, wer der coolere ist. Das ist keine Frage. Egal, was Keanu Reeves anpackt, der ist der coolere. Aber
Dankeschön.
Aber näher an die Comics ist die Serie. Also
und es ist dir natürlich
im Offensichtlichen. Nö, nur mir nicht. Aber ich habe Konstantin gesehen und wusste nicht mal, dass Konstantin DC Comics ist. Das habe ich erst echt spät erfahren. Weil der auch nicht so präsent in diesen normalen Comic-Universes ist. Das ist halt ein bisschen groß. Und dann interessiert man sich, geht ein bisschen tiefer rein und
Ich habe es vor 10 Minuten erfahren und ich habe diesen Film hier mit reingebracht. Also, wollen wir uns nicht mit Kleinigkeiten aufhalten. Alex, wir haben viel geredet. Schwenk mir mal einfach mal zu Benny.
Genau.
Benny. Ich mache den zweiten diesmal, okay. Ja, dann gehe ich zu einer Comic-Verfilmung, wo ich eigentlich fast jede, ich betone da fast jede Iteration mag. Ich mag jede Serieniteration. Es gab einige Serien davon. Und ich mag auch einige der Filme, vor allem egal ob Animations oder echte. Und ich habe heute einen Animationsfilm reingebracht. Es geht um eine Comicserie von Peter Laird und Kevin Eastman. Und zwar die einzige, die beiden zusammen gemacht haben, logischerweise, weil die sich beiden relativ schnell zerschritten haben. Es geht um die Teenage Mutant Ninja Turtles. Und ich nehme den aktuellsten Film. Ich nehme Mutant Mayhem aus dem letzten Jahr, aus dem Jahr 2023. Geschrieben von Evan Goldberg und Seth Rogen. Und man merkt halt, dass die beiden aufgewachsen sind als Turtles-Fan, weil es gibt wohl kaum einen Turtles-Fan, der jemals eine so große Liebeserklärung an die Turtles selber war, wie halt Mutant Mayhem aus dem letzten Jahr. Animationsfilm geht's, wie angesprochen, um die Teenage Mutant Ninja Turtles.
Was für ein ellanger Name immer, ey.
Und ich, wie gesagt, ich mag eigentlich jede Iteration. Meine liebste Iteration von den Turtles ist nicht die 80er-90er Serie tatsächlich.
Was? Meine kannst du nur, ey, Frank Zander, meine.
Ja, würde ja, ich okay, das sagen. Ist das beste Intro. Ohne Frage, das deutsche Intro ist allen anderen Sprachen überlegen.
Hey du,
das
ist, komm mal her. Ja du, genau du.
Da fliegt dir doch das Blech weg. Aber ich muss sagen, serientechnisch ist die 2012 Nickelodeon-Serie ist die beste Turtles-Serie. Meiner Meinung nach. Und das hat auch ein bisschen den Grund, weil da sind die Turtles halt wirklich Teenager. Und in dem Film aus dem letzten Jahr sind die halt auch wirklich Teenager. Das sind wirklich Teenager-Turtles. Und nicht so irgendwie, die haben sich halt in den anderen Serien, waren die ja eigentlich ja fast schon so gesehen Erwachsene. Die haben sich ja nicht wirklich aufgefühlt wie Teenager. Und wie gesagt, dieser Film hat einfach ganz
viel Liebe fürs... Michelangelo schon.
Ja, okay. Der Film hat einfach wirklich ganz viel Liebe für das Quellmaterial. Der sieht sehr gut aus. Der hat einen sehr schönen Optikstil. Manche würden vielleicht sagen, der ist ein bisschen angelehnt an hier in die Spider-Verse-Filme. Das würde ich aber nicht sagen. Ich würde eher sagen, der hat so einen Stil wie der zweite gestiefelte Kater-Film, der auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam. Der auch sehr gut sein soll, tatsächlich, den ich aber nicht gesehen habe. Aber der vom Stil her würde ich den eher da so hinsehen. Vom Optikstil. Der hat einen super Soundtrack. So viel 80er und 90er Jahre Hip-Hop. Also das hat mir dann, als ich war da mit Montana Person tatsächlich letztes Jahr im Kino. Das war der letzte Film, den ich mit ihr im Kino gesehen habe. Und das war schon einfach, das war cooler. Die ganzen Ice-T-Stücke und sowas alles. Das, can I kick it? Yes, you can. Und der Film hat mich wirklich abgeholt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der... Also es ist jetzt wahrscheinlich, es ist immer nach wie vor kein Meisterwerk, ne, sind wir mal ehrlich. Es ist halt immer noch ein Turtles-Film und das ist halt auch schon mehr ein kindgerechter Turtles. Auch wenn er nicht komplett für Kinder ist, der hat diesen einen Magic Moment, ich sag jetzt mal nur, wo jemand eine Hand reicht. Der hat mich super abgeholt. Ganz kurz vielleicht einmal dazu zur Story. Also es ist wirklich ein reines
Coming of Age.
Ja, Origin Story, ne? Also du siehst halt wirklich alles so von Anfang, wie sie Turtles werden. Also das ist wirklich ein richtiger erster Teil. Also jetzt nicht irgendwie, dass man schon auf irgendwas aufbaut, was die Leute wissen. Nein, hier macht man wirklich nochmal den Move, alles von vorne zu erzählen. Aber ich finde, das funktioniert hier tatsächlich. Es hat sehr gut funktioniert. Ich hatte den witzigerweise irgendwie, wir haben den, glaube ich, um 14 Uhr oder so im Kino geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir dazu kamen. Es hatte irgendwelche Gründe. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, ich
Montana musste Person, zu Hause sein. Montana Person.
Nee. Das lag an mir. Ich musste irgendwie abends weg oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber es war halt letzten Sommer. Deswegen erinnere ich mich jetzt nicht mehr genau. Aber ich weiß, es lag an mir. Und dann haben wir halt den Film da irgendwie so. Und da waren auch ein paar Kinder im Kino, aber gar nicht so viele. Eigentlich war das Kino relativ leer, was ich immer ziemlich geil finde, wenn du im Kino sitzt und da ist gar nicht so viel los. Und der Film macht dann, ich weiß nicht, habt ihr ihn gesehen?
Nein.
Ach schon. Also ist Empfehlung von mir tatsächlich, den kann man sich wirklich gut geben. Der macht natürlich ein bisschen den Batman Begins Move dann am Ende. Der in der letzten Folge, in der letzten Szene teast er dann so gesehen den Gegner für den zweiten Teil und naja, es ist ja wohl klar, wer es dann wohl ist. Im zweiten Teil, wer dann der Gegenspieler sein wird. Lange Clown, es ist nicht Wolverine. Der Film hat außerdem tolle Sprecher. Die Nebenrollen haben so krasse Sprecher. Post Malone spricht einen von diesen komischen anderen Mutanten, der dann immer nur seinen eigenen Namen singt. Dann hast du da irgendwie noch, also wirklich, du hast da irgendwie ganz viele so bekannte Sprecher in den Nebenrollen. Wie gesagt, der Film hat mir überraschend viel Spaß gemacht. Als er so angekündigt wurde, dachte ich so, ich freue mich zwar immer über einen neuen Turtles-Film, weil ich bin halt persönlich aber ganz großer Turtles-Fan. Aber ich war dann auch schon ein bisschen skeptisch tatsächlich. Aber der Film hat mich humortechnisch abgeholt. Der hat mich vom Optischen total abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist einfach, wie der Film animiert ist. Das sieht richtig gut aus. Der Soundtrack hat mich komplett abgeholt. Ich muss echt sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Und auch wenn es natürlich kein Meisterwerk ist, aber ganz ehrlich, welcher tolle Film ist ein Meisterwerk? Wobei ich muss echt sagen, der dritte
ist es. Genau der ist es.
Die Bay-Filme mal komplett weggelassen, die sind halt eigentlich nicht geil. Aber so von den Realfilmen, so der erste, der ist ja schon eigentlich ziemlich witzig. Oder meinetwegen auch der zweite mit hier, Go Ninja, Go Ninja, Go. Dieses Lied hat übrigens ein kleines Revival hier in Mutant Mayhem. Wie gesagt, sehr viel Liebe fürs Quellmaterial.
Merken wir gerade.
Also ich kann den wirklich sehr empfehlen. Also Mutant Mayhem war wirklich eine kleine Überraschung letztes Jahr. Teenage Mutant Ninja Turtles. Und deswegen, wer ein bisschen Liebe dafür übrig hat und ich habe seit Kindertagen, dann kann man sich das auf jeden Fall geben.
Möchtest du was dazu sagen, Dennis, bevor ich mein Nerd-Gemeckere dazu an?
Ja, erstmal kommt der sympathische zweite Teil, der das eh hier wegbumst. Turtles, also erstmal, was du jetzt gesagt hast, dass du am Anfang nicht von diesem Film so angetan warst, überrascht mich gerade, weil du hast mir einer der ersten den Trailer gezeigt. Und ja, es klang nach Begeisterung.
Ja, weil der optische Stil war ja geil.
Und der optische Stil vom Trailer her komplett wie Spider-Man. Ansonsten, ja, für mich persönlich die Teenage Mutant Hero Turtles, für mich sind es immer die Hero Turtles, weil allein durch das Intro, das hat sich so eingebrannt und ich habe voll lange gebraucht, durch die ganzen neuen Filme, wo immer das da ersetzt wurde durch Ninja. Ist ja, das ist ja.
Aber es ist ja eigentlich Ninja, es war ja nur in Deutschland Hero damals.
Ja, aber hallo, Frank Zeiner hat es gelesen, er hat es in unsere Kindergehirne reingebrannt mit seiner sanften Raucherstimme. Und deswegen war das so, bam. Ich habe die Zeichentrickserie, hat jeder von uns rauf und runter geguckt. Die Filme hat man geguckt, wobei ich jetzt auch, glaube ich, die nicht mehr ganz auseinanderhalten kann. War der dritte Teil in China oder im alten China oder war es der zweite? In
Japan.
Ja.
Wie heißt das?
Föderalen.
Was?
Föderalen? Nee.
Aber im alten Japan.
Im alten Japan auf jeden Fall. Japan.
Gut, alles klar.
Samurais und sowas. Aber ja, wie heißt gut. Das Wort? Feudalen Japan, danke.
Gut. Damit hast du mehr Dings da reingebracht als der Film da damals. Und danach diese ganzen Zeichentrickserien, die wieder neu revivalt wurden, auch die einfach animiert waren, einfach gezeichnet waren, war ich draußen. Dann gab es ja noch in relativ kurzen Abständen 3 Animationsfilme, wo die auch teilweise richtig bullige Turtles da reingebracht haben. Da war ich raus, da wusste ich nicht so, oh Gott, ey, Digga, ich will einfach nur dieses 80er-Jahre-Ding haben und ich will es auch selber nicht gucken, weil ich glaube, das ist schlecht gealtert und ich will es nicht mehr sehen, die ganzen alten 80er-Jahre-Zeichentrickserien. Beim neuen Film bin ich wieder anders. Da ist ein frischer Zeichentrickstil, wie ich ihn jetzt nennen würde. Und den würde ich mir wieder anschauen. Aber dazwischen, der ganze große Paar dazwischen, die sind cool, es sind die Turtles. Jeder von uns hatte einen Lieblingsturtle gehabt. Ich weiß, meiner war Donatello.
Donatello.
Nee, ich dachte, deiner ist Raphael.
Unterschiedlich. Also damals bei der Alten, als ich noch kleiner war, war es Raphael, aber eigentlich so seit so meinen 10er Jahren ist es eigentlich Donatello.
Ja, bist du vernünftig geworden. So viel zum Thema Turtles bei mir. Deswegen gebe ich rüber an Alex und frage, als erstes, was war dein Lieblingsturtle und hattest du überhaupt einen?
Raphael. Und das hat einen ganz großen Grund.
Weil keiner hatte Leonardo.
Ich habe die Comics gelesen. Und ihr kennt ja dieses Turtles, Kinder, Coming of Age, ein bisschen was für Teenager und sowas, ne? Habt ihr die Comics gelesen oder ein paar?
Ja. Gut. Ja. Die ersten auf jeden Fall.
The Last Ronin?
Last Ronin habe ich hier stehen, habe ich noch nicht gelesen, habe ich mir aber bestellt, muss ich unbedingt noch lesen. Hast du mich jetzt gespoilert? Bitte sag mir, dass du mich nicht gespoilert hast.
Hätte nur gesagt, dass cool ist.
Nein, da gibt es einen Turtle und man weiß am Anfang nicht, welcher es ist.
Doch, das weiß man am Anfang.
Nein, das weiß man am Anfang nicht. Danke.
Entschuldigung.
Aber es hat halt ein Turtle überlebt und man weiß am Anfang nicht, welcher. Hier ein kleiner Einschub von mir, Zukunfts-Benny oder auch Schneide-Benny genannt. Tatsächlich war der Name, den Alex gesagt hat, ein anderer Turtle. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob er uns bewusst gefoppt hat oder er sich selber irgendwie vertan hat. Allerdings sind wir beide, jetzt Dennis und ich, hier dem Eindruck aufgelegen, dass er uns gespoilert hat für The Last Ronin, für das Comic, das ich mittlerweile gelesen habe, wie ich es hier im Folge dieser Folge noch sagen werde, dass ich es bald lesen werde. Und ich weiß deswegen auch, dass es doch ein anderer Turtle war. Ich habe es jetzt komplett entfernt, den Namen, damit jetzt niemand so weiß, um welchen Turtle es da wirklich ging. Aber nur für euch zur Info. Tatsächlich hat er uns nicht gespoilert. Und zurück zur Folge.
Ich wollte gerade sagen, die sollen das mal verfilmen, weil das ist absolut genial, dieses Ding. Guck,
lies es dir trotzdem durch, es tut mir so leid.
Ich war der festen Überzeugung, das erfährt man so ziemlich am Anfang.
Nee, also noch nicht am Anfang. Also ich schätze mal, das dauert ein Weile. Also wahrscheinlich nicht bis zum Ende, gehe ich jetzt auch nicht von
aus. Du hast ja den, hast du es komplett da oder nur den ersten Band?
Ich hab eine Komplettausgabe hier.
Ja, also im ersten Band erfährst du es auf jeden Fall noch. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Und es ist einfach eine geniale Story und das sollten sie verfilmen.
Benny, merkst du gerade, das ist, Entschuldigung, das ist so eine typische Alex-Lüge gerade. Das ist sowas, wie, was er sich gerade richtig aus den Fingern da rauszieht, um dich jetzt gerade zu beruhigen für den Rest der Folge.
Nein!
Doch, wir kennen dich, Alex, Alter. Das ist einfach nur eine haarsträubende Lüge, Alter. Und dann sagt Benny, ey, Alex, es war im dritten Band. Und du dann mit deiner Antwort, ja, aber wenn du genau aufgepasst hättest, natürlich, ja, aber
nee, es ist ein anderes Thema. Also wenn man sowieso die Dynamik kennt, dann merkt man eigentlich ziemlich schnell.
Guck mal, da fängt schon mal an.
Naja, aber im Prinzip finde ich, größte Fehler, die Turtles immer wieder machen mit ihrem Film, ist, wir machen eine Coming-of-Age-Story, wir machen wieder was für Teenager, mach doch mal was für Erwachsene. Die Leute, die früher Teenage Mutant Ninja Turtles geguckt haben oder Hero Turtles, vollkommen scheißegal, die sind jetzt älter. Die gehen da rein. Die würden sich das angucken. Macht eine erwachsene Story draus. Versucht nicht immer nur eine neue Generation abzuholen und die dann wieder liegen zu lassen. Es gibt erwachsene Stories bei den Turtles. Nicht nur in The Last Ronin, es gibt noch mehrere, die gut sind. Und ich finde es immer falsch, die Turtles so als reines Kindercomic oder sowas zu sehen. Das versaut es immer ein bisschen.
Ja, aber sie heißen noch Teenage.
Ja, also sie sind selber Teenager, aber das heißt ja nicht, dass das Teenager-Geschichten sein müssen, dass sie selber Teenager sind. Weil du, wenn du allein schon der erste Comic, also wenn du wirklich den ersten Comic so anguckst, der ist ja eigentlich auch schon relativ hart gewesen.
Ja.
Da ist ja kein Vergleich zu der Serie, die damals kam, die ja dann deutlich für Kinder war, aber die Comics waren ja eigentlich hart relativ am Anfang.
Ich erinnere mich, glaube ich, noch an diese Verwandlung von Bebop in Rocksteady und die war nicht gerade niedlich. Und in den Filmen und in den Serien wurde es halt immer so ein bisschen...
Aber da muss ich halt ehrlich sagen, so also wie gesagt, meine Lieblings-Serie ist ja die 2012er und da ist es ja echt so, dass Bebop und Rocksteady die erste oder dritten oder vierten Staffel reinkommen und wenn die dann erstmals erscheinen und die Figuren verwandeln sich in die man vorher schon aus den Staffeln kannte, aber man hat es irgendwie, ich hatte selbst eins und eins nicht zusammengezählt. Und dann als die kamen irgendwann, also Mitte, dritte Staffel, Mitte, vierte Staffel, Alter, ich war da so, oh, geil. Ich bin halt einfach so, da bin ich richtig Sucker so fürs Turtles-Momente. Tatsächlich, Turtles ist eine meiner liebsten so Franchises. Das kann man sich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn man nicht so damals mit dieser alten Serie aufgewachsen ist, vielleicht gar nicht vorstellen, warum ein Mensch so Turtles abfeiern kann, aber ich liebe die Turtles, da habe ich so große Liebe für und ich habe auch schon ein, zwei Tattoo-Ideen tatsächlich.
Ein Schildkrötenpanzer.
Ich sage Ideen.
Ganz gleich Mario mit ab. Schildkrötenpanzer. Ja, dann bin ich dran, hä?
Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was du uns heute so reinbringst. Du hast ja vorhin wieder mal ein großes Geheimnis rausgemacht.
Ja, dann fange ich mal mit meinem ersten Film an. Aber muss ich euch vorher eine Frage stellen. Wie steht ihr beide denn dazu? Wenn wir sagen, wir haben einen Film, der wird neu verfilmt, der beruht auf eine Comicvorlage, vielleicht auf was anderes.
Warte, ich hab eine Frage vorher. Kommt da irgendwie das Mittelalter drin vor oder irgendwelche Leute, die ein Schwert in der Hand haben? Nein. Wikinger oder solche Leute?
Nein. Kennst du Wikinger-Comic?
Nein, natürlich nicht, Alter.
Ich hätte Thor gesagt, aber Marvel. Nein. Es ist ein Film, also viele haben diesen Film, glaube ich, nicht gemocht, weil es
ein... Oh, Überraschung. Ein Film, den du hier reinbringst, den viele nicht mögen.
Ich glaube, ihr mögt ihn sogar. Also viele haben den, glaube ich, nicht gemocht, weil es einen Originalfilm gibt. Und dann haben wir gesagt, ihr müsst das Original gucken, das ist besser. Und objektiv gesehen ist der Originalfilm scheiße. Und der Film ist gut. Es geht nämlich um Dread von 2012. Karl Urban als Dread, Judge Dread, super Figur, super toll. Ich mochte die Story damals bei den Sylvester Stallone-Filmen, aber ich mochte den Film nicht. Und ja, aber das, der war halt Low-Budget-Kacke, irgendwie, fand ich.
Also ich muss halt sagen, zum Sylvester Stallone für aus den 90ern, kann man ja kurz sagen, der ja auch darauf basiert, aber dann trotzdem vieles, vieles anders gemacht hat. Ich kannte dann natürlich damals die Comics nicht. Und ich habe den Film gesehen und dachte mir so, ja, es ist halt so ein typischer 90er Zukunfts-Action-Film. Aber das war halt auch in der, im Övre von Sylvester Stallone war das nichts Besonderes. Und das, der war halt tatsächlich eigentlich relativ... Wer spielt da nochmal den Gegenspieler? Das ist doch hier der Deutsche, oder?
Rob Schneider?
Ah, nee, dann doch nicht.
Nee.
Sorry, aber ich, nee. Verdammt, ich dachte eigentlich, das ist hier Dings.
Ja, warte mal, ich habe nochmal für einen Namen.
Ein Ire, oder?
Dann habe ich das vertan. Dann habe ich mich vertan. Aber ist ja auch egal. Also ich ja, weiß,
dass der Film halt haben, damals... Kannst du recht haben. Das
ein, dass ich eigentlich sogar relativ gespannt drauf war. Einfach so, weil ich war halt jung, ne? So ein Actionfilm mit Sylvester Stallone in Zukunft fand ich halt geil. Demolition Man kam vorher, der war super. Und naja, und dann war halt Judge Dredd war halt eher so, eigentlich eher so mittelmäßig, aber ich glaube, für Leute, die die Comics kannten, war der sogar richtig schlimm, weil er halt so viel aus den Comics anders gemacht hat.
Darf ich ganz kurz einwenden? Ganz kurz. Es hat in Deutschland mitgespielt, bevor du mir irgendwie heute Nacht mich per WhatsApp anschreibst, und wegen, ich hatte dich ja recht, guck dir das an, guck dir recht, und mich um den Schlaf. Noch?
Hm? Ja. Was braucht noch?
Okay. Genau, bevor du mich irgendwie um den Schlaf bringst. kleines Statement. Ja, das spielt in Deutschland mit, so gut. Weiter geht's. Ja,
deswegen, und dann kam man diese 2012er Film, was du auch gesagt hast, und ich nehme einfach schon mal kurz meine Meinung vorweg. Ich fand den auch super und jetzt kannst du weitermachen.
Ja, er war auch gut. Also alleine, ja, die Ausgangsvoraussetzung spielt ja nur in diesem riesigen Gebäudekomplex, wo er sich von Etage zu Etage kämpft. Es gibt Martial Arts Filme, die machen genau dasselbe. Und ich fand das auf diese Hinsicht sehr geil, sehr gut gemacht, sehr gut umgesetzt. Ein super Schauspieler, wie so einer meiner Lieblingsschauspieler dafür genommen. Und ja, ich war begeistert davon, auch als Comicleser. Ich meine, der Comic hat auch eine Entwicklung über die Zeit gemacht und eine schwierige Entwicklung, finde ich. Der ist von Verlag zu Verlag geflogen, aber die Umsetzung war echt gut in diesem Film. Der hat mir Spaß gemacht, hat mich unterhalten und der hat so meine Nerd-Gier befriedigt.
Wolltest du noch was sagen, Alex, bevor ich dich jetzt hier unterbreche?
Mach.
Was du jetzt eingangs erwähnt hattest, oder angeteasert hast, von wegen, ja, viele fanden den ersten Teil, also die 90er-Jahre-Film besser und danach nicht die Verfilmung, die jetzt 2012 rauskam, oder was genau. Das da war, kann ich gar nicht so widerspiegeln, weil in meinem Kreis von den Leuten, die so eine Art von Film gucken, die waren alle hellauf begeistert, dass jetzt eigentlich so ein Film rauskommt, der dem Comic näher ist. Allein solche kleinen, es war ja natürlich so ein Dauerbrenner, immer zu sagen, ja, er hat wenigstens den Helm nicht abgesetzt. Das war immer so das Erste, was man wusste von diesem Film, bevor man ihn gesehen hat. War auch, dass der, wie du schon gesagt hast, auch von der Action her funktioniert hat. Und in meinem Kreise ist Dredd auch wunderbar rübergekommen und hat den alten aus den 90er Jahren dann auch beiseite liegen lassen.
Ja, hat er auch definitiv, meiner Meinung nach. Habe aber so im Kopf, dass der zwar so von den Kritiken selber gut weggekommen ist, aber nicht so...
Nicht bei den Zuschauern leider. Ja. Deswegen, ich glaube, es war ja eigentlich damals gedacht, auch wenn es Erfolg wird, dass sie auch einen zweiten Teil machen. Und da der nie kam, heißt es ja dann auch, dass der monetäre Erfolg leider nicht da war.
Ja, der hat ja die breite Masse nicht angesprochen. Aber die Masse, die solche Art von Film gut findet... Hat ihn noch damals gefeiert oder fand ihn halt nice?
Naja, wenn man es so sehen kann, das lese ich hier gerade, der hat ein Budget von 50 Millionen Dollar. Das heißt, das ist nur das Produktionsbudget. Da kommt noch Werbung drauf. Da kannst du nochmal 50 Millionen für Werbung drauf rechnen. Eingespielt hat er nur 41 Millionen. Der hat nicht mal sein Budget erfüllt.
Ja, dann ging es uns Nerds in diesem Jahr halt ein bisschen finanziell schlechter. Wir konnten nicht ins Kino gehen.
Ja.
Ich war auch nicht im Kino bei dem Film. So.
Ich auch nicht.
Klar? Ja,
nein.
Ich war im Kino da. Kannst aber jetzt auch nicht wieder beweisen. Wieder
ja. Aber ich glaube, viele unserer Hörer sagen jetzt an der Stelle auch, ja, man, Dredd war gut.
Weil Dredd auch einfach wirklich gut war. Mit Lena Headey, Cersei damals schon als Gegenspielerin. Cersei aus Game of Thrones, die da ja die Obermufti gespielt hat. Ich mochte
Obermufti.
Den. Ja, war, es war einfach ein, ohne Scheiß, aber man muss dazu sagen, ich weiß jetzt, ich will euch gar nicht wieder aufstellen, weil das ärgert mich schon wieder. Aber man muss halt auch sagen, Dredd. Der ist halt auch wirklich wie The Raid 1. Ne? Also The Raid 1 und Dredd nehmen sich halt wirklich nicht viel. Die kämpfen sich halt das Hochhaus hoch.
Ja.
Und The Raid 1 ist auch super.
Es ist, ja, bloß halt mit mehr Knarren.
Ja, genau. Also The Raid ist natürlich ein bisschen mehr Hand-to-Hand-Combat und Dredd ist halt ein bisschen mehr Knarren. Aber ich mag beide Filme. Große Liebe für beide Filme.
Und man kann die Leute unterscheiden. Ups.
Aber ganz kurz zu Dredd. epische Szene, Lautsprecher anstellen, sich hinstellen und sie sind alle verhaftet. Super geil. Gestern auch so wieder.
Ich glaube, so stellt sich Söder die bayerische Polizei vor, oder?
Da darf ich mal einen kurzen Cut machen? Ich habe gestern einen Strafzettel bekommen. Während ich in meiner Einfahrt stand.
Warte. Schau mal. Vom Anzeigenobermeister?
Ja, so ähnlich.
Nein, Anzeigenhauptmeister, oder wie er sich nennt.
Ach, der.
Anzeige ist
der,
raus.
Der wird super, ja. Nee, die haben mich verfolgt. Die müssen mich schon länger verfolgt haben. Ich habe es erst gemerkt, als ich aus meinem Auto ausgestiegen bin und mein Tor aufmachen wollte, mein Einfahrtstor, und es stand hinter mir die Bullen mit dem Weihnachtsbaum. Also die haben geläutet wie ein Weihnachtsbaum. Die Kinder am Fenster, wird Papa jetzt verhaftet? War nicht schön. Handy am Steuer, 130 Euro und ein Punkt. Jetzt können wir weitermachen.
Warum hattest du ein Handy am Steuer?
Ich habe eine Sprachnachricht aufgenommen, verfickte Scheiße. Ich habe ja nicht mal, ich habe so gehalten, nur den Knopf gedrückt.
Ja, das sind die tollen Sprachnachrichten, die wir uns dann immer anhören dürften, theoretisch, wenn wir uns die zum Ende anhören würden. Zweitens, was für schlechte Polizeiautos haben die denn dort in Bayern da bei euch in der Gegend, dass sie dich so lange verfolgen mussten, dass sie dich nicht überholen können mit deiner Pferdekutsche?
Ich fahre BMW, und ich gucke nicht in den Rückspiegel.
Ja, weil du keinen hast, der abgebrochen ist.
Schön stabilen Dreier BMW.
Mach mal Werbung. Oh, Werbung.
So, dann kommen wir mal so gesehen zur zweiten Runde und ich würde sagen, dann starten wir wie die
bei
erste
dem,
Runde.
Bei dem Kirin Ichiban trinkenden Dennis, sein zweites Bier.
Warte mal, Ichiban heißt 1, wenn ich mich nicht irre.
Kirin Ichiban, keine Ahnung. Ich muss sagen, das erste Bier hat mir besser geschmeckt. Das ist zwar auch okay, aber das erste Bier war irgendwie.
Wo kommt das her? Also du hast gesagt Asien, aber ist es.
Also Ichiban ist ein japanisches Wort, glaube ich, für 1. Also wird es wahrscheinlich Japan sein, dieses Bier.
Koreanisch, japanisch ist ja okay, aber ich
glaube. Okay, also mein erstes. Okay, okay, hast du recht, darfst du nachfragen. Ich bin bei dir. Das erste Bier war koreanisch und das zweite Bier, ja, wird schon japanisch passen. Ne?
Ja, also, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Ichiban, glaube ich, irgendwie 1 heißt oder so.
Wird in Düsseldorf gebraut, deswegen. Wird es japanisch sein. Das japanische Viertel. Nee, die haben ja so eine japanische Straße dann da. Die haben sehr viel Asia-mäßig da.
Ichiban klingt aber auch wirklich japanisch. Ishimura, Ichiban.
Aber gebraut und abgefüllt wird es in Bayern.
Natürlich.
Ja. Deswegen hat das erst wohl besser geschmeckt. Nein. Alles gut, meine bayerischen Freunde.
Ja. Okay, ja dann.
Also du, Alex.
Und Jenny.
Ja, natürlich. Und deine Kinder hoffentlich auch. Hallo, die mögen mich hoffentlich auch. Tja, welchen Film bringe ich jetzt wohl rein an einer zweiten Stelle?
Ich wusste schon, welchen Ball, als wir das Thema hatten, welchen Film du mitnehmen wirst.
Watchmen von 2009. Verfilmt von Zack Snyder, geschrieben, das Comic von Alan Moore. Also ich sag mal so, alles, was da rauskam aus Watchmen, ist ein Meisterwerk. Wo fange ich an? Das ist einfach so ein dicker, fetter Epos. Fangen wir am Comic an. Ist ein relativ dickes Comic. Ich habe jetzt vielleicht mit Comics nicht so viel zu tun, aber ein paar habe ich schon gelesen und das ist das dickste Comic, was ich kenne. Es wird erzählt, also es spielt in den 80ern, also das Comic, sowohl das Comic und auch der Film, sobald die sich überschneiden, spielt halt in den 80er Jahren in einer alternativen 80er-Jahre-Welt. In dem Film wird das gezeigt in einem, ja, für mich einen sehr epischen Intro. Es wird nämlich innerhalb des Intros schon gezeigt, was denn alles in dieser Zeitachse ein bisschen anders verläuft in der USA und in dem Weltgeschehen. Wichtig hier anzusprechen ist, dass die USA den Vietnamkrieg gewonnen hat, durch mithilfe der Watchmen, zu denen ich dann noch komme, die Mondlandung ein bisschen anders stattgefunden hat, mit Hilfe der Watchmen. Und außerdem wird gezeigt, dass es noch eine andere Generation von Watchmen gab, der ersten Watchmen. Aber auf die wird nur ganz kurz eingegangen. Die Watchmen, ja, wenn man sich so überlegt, okay, wer es nicht kennt, wer oder was sind die Watchmen? Ich spreche jetzt einfach nur aus den 80er Jahren Watchmen. Sind nicht die Watchmen oder die Superhelden, die man jetzt so kennt, mit denen man jetzt von Marvel oder DC zugeballert wird. Denn es sind eigentlich fast alle von denen einfach nur ganz normale Menschen, die sich einfach in Superheldenkostüm gezwängt haben und halt das Verbrechen bekämpft haben. Da gab es Night Owl 2, der Comedian, Rorschach, Slick Spectre 2, Ozymandias und nee, das waren dann alle schon. Und Dr. Manhattan natürlich, der als einziger wirklich, ja, sozusagen Superkräfte hat, einer der stärksten Superkräfte überhaupt. Und so kommt man halt in die Zeit der 80er Jahre in den USA, wo die USA sich selber sagt, die Bevölkerung, okay, wo stehen wir gerade? Wir sind selber alle am Abgrund und alles ist so ein bisschen abfuck, ein bisschen dreckig, ein bisschen dunkel. Und dann springt man in diesen Film hinein. Die zeigen halt, wie gesagt, das Intro von diesem alternativen Zeitverlauf, bei dem im Film und wie auch im Comic gleich am Anfang der Comedian ermordet wird. Im Film gespielt von Jeffrey Dean Morgan, allen bekannt als von den Walking Dead Serien. Negan, genau. Negan.
Supernatural.
Walking Dead.
Oder der Papa aus Supernatural, genau.
Und wo halt der andere Watchman dann, Rorschach, als diesen Fall aufklären will und davon ausgeht, dass die anderen Watchmen auch alle getötet werden oder ermordet werden. Und so springt man halt in diese 80er-Jahre-Welt hinein. Als ich ins Kino gegangen bin, damals vor, ja, 15 Jahren knapp, 14 Jahren.
Wir waren zusammen im Kino,
Dennis. Wir waren zusammen im Kino, das weiß ich noch. Wusste ich gar nicht, was das bedeutet. Ich habe den Trailer da gesehen und ich dachte mir, okay, sieht ganz geil aus, ich bin in den Film rein. Und ich war einfach nur begeistert von diesem Film. Und beim Herausgehen habe ich aber von links und rechts von den anderen Kinozuschauern schon gehört, was soll das eigentlich für eine Scheiße sein? Irgendwie kam dieser Film da gar nicht gut an. Ich glaube, beim breiten Publikum kam er nicht gut an. Bei den Comic-Nerds kam der auch nicht gut an. Was ich persönlich ehrlich gesagt nicht verstehen kann, weil ich ja dann das Comic mir geholt habe und ich glaube, an die 5-mal schon durchgelesen habe und jedes Mal wieder durchlesen würde. Ich mir auch die ganzen Original Stories oder ja, diese Einzelteile von den einzelnen Watchmen nochmal durchgelesen habe, auch von der ersten Watchmen Gardison, die Minutemans, habe ich auch mal durchgelesen. Jedes einzelne Comic auch ein Meisterwerk, wie ich finde. Und wie der Film es trotzdem geschafft hat, dieses dicke Comic rüberzubringen und die einzelnen Geschichten, die da stattfinden, zu verfilmen, hat für mich persönlich funktioniert. Es gab ein, zwei kleine Unterschiede. Natürlich das große Ende. Wobei ich sagen muss, ich finde das im Film nicht schlechter gemacht. Im Comic ist es abgedrehter. Und im Film ist es irgendwie realistischer und nahbarer. Deswegen komme ich mit dem Filmende wunderbar klar. Vielleicht liegt es daran, dass ich erst danach das Comic gelesen habe, aber ich weiß gar nicht, warum so ein Hate auf dieses Ende gelegt wird. Und selbst kleine Nuancen, die du im Comic dann liest, kannst du auch im Film wiedererkennen. Allein auch wenn du nur die 163 Minuten Kinofassung gesehen hast, siehst du kleine Elemente wie den Kioskverkäufer, wo dann der kleine schwarze Junge da am Comic sich immer am Kioskverkäuferstand sich lehnt und dieses eine Comic da liest. Jede kleine Sequenz, jedes kleine Panel kannst du sogar fast im Film wiederfinden. Ich habe eben gerade auch erwähnt, hier 136 Minuten die Kinofassung. Es gibt noch eine 187er-Minuten-Version. Und es gibt sogar eine 200-Minuten-15-Version, wo nochmal die Piratengeschichte sogar erzählt wird, in einem Animationsstil. Die habe ich mir geholt auf Blu-ray. Auch ganz nice, weil im Comic wird dann auf einmal die Piraten-Story erzählt, die der kleine Junge da liest. Der schwarze Junge erzählt. Entschuldigung. Und ich finde mich in dieser Welt wieder und ich finde es einfach schön. Ich habe nicht so viele Comics gelesen wie ihr beide, glaube ich. Ich weiß es. Und ich finde, Watchmen ist für mich am nahbarsten und irgendwie am coolsten. Weil da diese verschiedenen Charaktere da sind. Schwarz-Weiß-denkend, ein schwarz-weiß-denkender Rorschach. Dann hast du halt ein Comedian, mit dem du gar nicht weißt, mit ihm was anzufangen ist, der eigentlich aber auch im Endeffekt, wenn es richtig durchliest, einfach nur die Wahrheit erkennt und deswegen halt auch ermordet wird, kann ich mal sagen, aber auch in zwischenmenschlichen Beziehungen oder das große Ganze schon sieht und einfach nur mega geil gespielt, wird. Ich war damals, mein Lieblingstyp war halt der Comedian. Irgendwie fand ich den am coolsten. Und ja, es hat, für mich persönlich hat dieser Film von vorne bis nach hinten funktioniert. Ich weiß, Alex brennt es gleich unter die Nägel, weil er, glaube ich, da noch einiges zu sagen hat. Aber da haben wir jetzt halt unterschiedliche Meinungen. Ich habe da mein Fanherz ein wenig verloren. Und ich kann diesen Film, beziehungsweise wenn ihr mal mit einem Comic anfangen wollt, geht gleich ins Ganze hinein, geht bei Watchmen ein, weil das ist irgendwie so ein klassisch geiles Comic. Sag was, wenn mir noch was einfällt, komme ich noch mit rein, wenn wir noch ein bisschen länger drüber unterhalten wollen.
Alex, genau, bevor du jetzt hier reinspringst, möchte ich mir ganz kurz, also ich mochte den damals auch im Kino, ich glaube, ich mochte den damals nicht so sehr wie du, Dennis. Eine Sache, ich weiß ja, dass du die 2019er Serie, glaube ich, nicht ganz so gerne mochtest.
Stimmt, die Serie, ja.
Von vielen Seiten gelobt wurde. Ich mochte die Serie auch ganz gerne. Was ich aber witzig finde, warum ich die Serie jetzt kurz hier reinbringe, ist, weil du hast es ja schon angesprochen, dieses veränderte Ende beim Film, im Gegensatz zum Comic. Weil es ja witzig ist, dass diese 2019er Serie, die ja so gesehen nach dem Comic spielt, dass die aufbauend ist auf dem Originalende. Dass es dann halt in dem Film ja nicht gab, sondern dann es ein Comic ist und diese Serie, die 2019 kam von HBO, ist ja meistens schon ein Qualitätsmerkmal für eine Serie, die hat halt dann ausgehend von diesem Originalende, was ja wirklich, wie du schon meinst, ein bisschen abgedrehter ist, als das, was dann Zack Snyder in seinem Film gemacht hat.
Ein spezieller Regen.
Genau. Und darauf baut dann ja sowieso die Serie auf. Das wollte ich eigentlich nur mal erwähnen, aber eigentlich habe ich jetzt so zu deinem nichts hinzuzufügen. Da übergebe ich jetzt an Alex, der, ich weiß gar nicht, ich persönlich kenne Alex Meinung gar nicht, deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt.
Also.
So.
Fangen wir mal an. Zum bemerkenswerten Tatsache, dass Dennis schon wieder ein DC-Comic erwähnt hat.
Aber es läuft ja nicht unter DC.
Es läuft unter DC.
Ja, okay, es lief aber damals hier unter Dings.
Watchmen läuft schon immer unter DC. Watchmen ist eine alternative Realität, ein Multiversum-Realität von DC. Die erste Generation Watchmen, die Minutemen, sind die JSA. Und die Watchmen sind die Justice League.
Das glaube ich jetzt nicht. Okay, ja, DC Comics, da steht's. Okay, sehr gut.
Es gibt nämlich, das ist nämlich mein Problem mit dem Film. Ich mag den Film. Muss ich vorher sagen. Ich bin
voll. Ja, da muss ich mich kurz. Ich dachte, das ist, wie heißt denn dieses Dark Label? Was jetzt Dark Label ist, was früher anders hieß.
Black Horse.
Das lief darunter.
Black Horse.
Ja, irgendwie, die hat noch so ein dunkles Ding. Ich dachte, das lief darunter, aber okay.
Ja. Yeah. Warte, ich komme dazu. Also. Meine Filmmeinung zu diesem Film, ich mag den Film, der Film ist genial, der ist super. Als Filmfan. Als Comicfan, wenn man den als Comicfan bewerten will, problematisch. Nicht, weil, also das veränderte Ende nicht so dran gehalten. Ja, okay, aber sonst hätte der Film tatsächlich nicht so gut funktioniert, finde ich. Also ist das alles schon gut geworden, es ist ein guter Snyder-Film. Mein größtes Problem mit dem Film als Comicfan ist tatsächlich Allman. Weil Allman gibt es, nochmal kurz zur Erklärung, ihr kennt wahrscheinlich alle hier Marvel, Universe of Madness, die Multiversum und sowas, das sind Loki und sowas, alles erklärt ist jetzt und was jetzt groß rauskommt in dem Film. Das gibt es in DC auch, aber in cool. Also in wirklich cool. Und da gibt es auch sehr viele verschiedene Realitäten. Es gibt zum Beispiel eine Welt, die ist böse. Da sind die Helden böse, aber die sind im Denen entsprechend gut, weil es ja eine böse Welt ist. Versteht, was ich meine, ne? Und diesen Allman gibt es noch öfter. Es gibt
Night zum Beispiel, Owl meinst du?
Night Owl, ja, Allman, Night Owl, das ist so. Es gibt zum Beispiel einen, der ist, er soll ja, man sieht's ja auch, Batman darstellen. Er ist ein Batman. Es gibt eine Realität, da ist Bruce Wayne mit seinen Eltern, geht aus der Oper raus und erschossen wird Bruce Wayne. Daraufhin dreht die Mutter durch, wird zu Joker. Und der Vater wird Allman oder Night Owl. Sowas gibt es also in dieser Art. Es kann sein, dass sie jetzt andere Bezeichnungen hat in den Namen, aber sowas gibt es. Dann gibt es auch ein Comic, noch ein neueres Comic, da gibt es auch die Injustice League. Und da ist auch ein Allman dabei. Und die fand ich alle ein bisschen cooler als ihn. Ich mochte Rorschach zum Beispiel sehr, Dr. Manhattan und sowas, ne? Aber von den Comic-Geschichten, wenn man in diese alternativen Dinger geht und böse oder dreckige, sie waren ja nicht direkt böse, sondern dreckigere Geschichte erzählen will, gibt es oder gab es viel, viel, viel interessantere Stories noch als diese.
Meine aber Meinung. Aber das macht doch den Film, okay, du bist jetzt hart abgedriftet von wegen.
Wenn ich das bewerte, wenn wir eine Comic-Folge machen, als Comic-Fan, als Filmfan, super.
Aber da höre ich ja nur raus, dass du Night Owl langweilig fandst.
Ja, das war nur ein Beispiel. Das war nur ein Beispiel.
Ist er ja auch. Ich meine, im Endeffekt wird der Film getragen oder das Comic getragen durch das Ungleichgewicht von Rorschach und der Comedian. Und dann drüber steht Manhattan. So, Dr. Manhattan. Und dann hast du noch Ozymandias. Das ist ja, die vier sind eigentlich das Ding. Die anderen beiden fand ich jetzt auch persönlich langweilig. Ja? Und Ozymandias ist ja auch kleines Shop. Ja klar, man hat diesen Namen dann wiedererkannt.
Wollte gerade sagen, der Name ist mittlerweile geläufiger als damals.
Bei Breaking Bad, was war das? Irgendein Pharao war das ja, glaube ich. In welchem Zeitalter da ergibt er, keine Ahnung, aber fand ich schon nett, den Namen dann wiederzufinden bei der wahnsinnig guten vorletzten Folge
bei von Breaking Bad. Bei meiner Meinung nach der besten Folge von Breaking Bad, ja. Und ich glaube nicht nur meiner Meinung nach.
Ja, ich glaube, ja, die hat ja einen eigenen Trailer und alles.
Ich möchte noch mal ganz kurz zu meinem DC Black Label zurückkommen. Black Label ist ja aus Vertigo entstanden, aus DC genau. Vertigo. Und jetzt weiß ich auch, wo ich durcheinander gekommen bin, warum ich dachte, Watchmen lief unter Vertigo. Weil Vertigo ja. Wurde gegründet, weil DC so einen Erfolg hatte mit den Dark Knight Returns und Watchmen. Deswegen haben sie damals Vertigo gegründet, um damit ein erwachseneres Publikum anzusprechen, ja. um dann auch diese Erwachsenen-Comics
die
zu
haben.
Deswegen hatte ich das genau. durcheinander gebracht.
Die haben Watchmen. Die später aber durch dieses Multiversum in ihre Marke wieder reingeholt. Die haben einfach gesagt, ja, die sind bei uns, die haben nur andere Welten und dann konnten die auch mal so Crossovers machen und sowas.
Ich will noch ganz kurz was zu Watchmen sagen. Dort wird ja die Entstehungsgeschichte von Dr. Manhattan gezeigt. Und weil ich den Film als erstes gesehen habe, wird das ja musikalisch noch unterlegt und wer das auskennt, ist bei Dr. Manhattan, ist ja, kann man so sagen, Zeit ist relativ, wie dann halt die Entstehungsgeschichte ist und zu dieser ruhigen Moment mit dieser Musik, seine Stimme aus dem Off, wie das alles passiert ist und das immer hin und her springt, von der Zeitform, wie er seine Frau kennengelernt hat, zu der Entstehung, wie er Dr. Manhattan wird. Und als ich die Comics gelesen habe, es war wirklich so, aber an dieser Stelle einmal in dem Watchmen, nee, in dieser Before Watchmen-Reihe, die Geschichte von Dr. Manhattan, da habe ich jedes einzelne Panel mir so langsam angeguckt und durchgelesen und hatte diese Musik im Ohr wieder gehabt, durchgelesen, zurückgeblättert, nochmal durchgelesen, sogar hier leer gezeigt, guck mal hier, und dann den Film angemacht, guck mal hier die Szenerie und dazu das Comic, ist das nicht einfach nur wunderschön? Und ihr Kommentar war, das war das Schönste, was sie sagen konnte, nach dem Motto, ich habe mit dem Scheiß nichts zu tun, ich checke das nicht, aber sieht ja doch ganz gut aus. Und allein daran erkennt man noch, dass es einfach, oh, das ging mir wirklich ans Herz und deswegen bin ich froh, dass wir diese Folge hier machen können, dass ich das hier mit reinbringe. Also nicht das hier, sondern Watchmen. Tut mir leid, Mr. Moore. Ich weiß, dass ich von uns drei hier der unnerdigste bin. Was ja nicht gerade eine Beleidigung sein muss. Im Gegenteil.
Ich sehe das auch nicht als Beleidigung. Alles gut.
Und deswegen, ich fand das jetzt meine zwei Filme und ich freue mich auf eure letzten beiden Filme.
Man muss ja auch wirklich sagen, zu deinem zweiten Film haben wir auf jeden Fall mit Abstand die längste Diskussion geführt. Also passt das ja schon.
Alex kommt ja nochmal.
Aber jetzt
erstmal. Ich komme zu meinem zweiten. Aber ich glaube, meinen zweiten können wir relativ schnell abhandeln. Ich bringe hier heute die aktuellen Filme rein. Ich hatte gerade eben schon einen Film aus dem Jahr 2023. Ich bringe jetzt wieder einen Film aus dem Jahr 2023 rein. Einen, bei dem man auf den ersten Blick gar nicht sofort sehen würde, dass das eine Comic-Verfilmung ist. Es handelt sich nämlich hier um ein französisches Comic und ich musste mir das raussuchen, weil ich selber nicht wusste, von wem das ist.
Spiro und Fantasio.
Nein, gezeichnet von oder gemacht von Mats und Luc Jacquemont. Und es geht um Der Killer von David Fincher aus dem letzten Jahr. Bei Netflix gibt's den. War, glaube ich, auch eine Netflix-Originalproduktion.
Ist Inspector Gadget nicht auch Franzose?
Nein, der ist Brite.
Inspector Gadget. Würde aber auch zu The Killer passen.
Go Gadget.
Ja, bei The Killer natürlich sehr. Also, was ich ja wirklich an The Killer mag, und das ist halt wirklich so dieses.
The Smiths?
The Smiths? Ich habe mir eine The Smiths-Platte gekauft, nur weil ich den Film gesehen habe. Tatsächlich. Genau, und es ist halt ein sehr, sehr steriles, sehr stoisches Vorgehen, das der Killer hier zeigt. Er ist halt, geht halt um Auftragskiller, gespielt von Michael Fassbender in dem Film. Wie gesagt, inszeniert von David Fincher, wie gesagt, oder Regisseur von Sieben, von The Game, von Fight Club, von Gone Girl, von The Social Network, so heißt er, ja genau, so heißt er. Und man muss halt wirklich sagen, der Plot ist nichts Außergewöhnliches. Es geht um Auftragskiller, der sehr systematisch vorgeht, der sich eigentlich selten irgendwelche Angriffsfläche bietet. Ein Job aber geht schief, im Endeffekt sogar direkt der erste, den wir sehen. Weil ich echt sagen muss, diese ersten 20 Minuten, wo es nur darum geht, dass er sich auf diesen Job vorbereitet, in seinem komischen, stillen Räumchen da, wie er da alles beobachtet hat, diese ersten 20 Minuten fand ich schon überragend, die fand ich super. Die haben mich so richtig reingesogen. Wenn er dann auch so erzählt, dass er immer versucht unterzutauchen, dass er sich immer gerne als deutscher Tourist ausgibt, weil wer guckt schon gerne deutsche Touristen an, der sich dann immer seine Cheeseburger bei McDonald's holt, die dann da draußen auf irgendwelchen Parkplätzen
ist. Ist vollkommen okay, dass du uns beleidigt hast. Ist vollkommen okay, Digga.
Und genau, dann geht halt was schief und dann geht es halt so gesehen darum, wie er sich halt gegen seine Auftraggeber stellt und das wird halt so ein bisschen, man würde jetzt, wenn man das jetzt hört, könnte man denken so, oh, jetzt wird es voll Action geladen, so, es ist eine große Jagd und sowas. Es ist irgendwo auch schon hier und da eine Hatz, aber es ist trotzdem immer noch relativ systematisch dargestellt. Es hat immer mal hier und da wieder so kleine Action-Ausbrüche, aber die sind halt lange weg, groß und weit weg von großem Action-Kino oder sowas. Es geht halt wirklich so größtenteils um Arbeit, Planung, Ausführung, akribische Vorbereitung. Und so würde ich auch die Inszenierung einschätzen. Tatsächlich sind sehr, sehr gedämpfte Farben, sehr viel Grau, sehr viel schwaches Blau. Also es ist halt nicht sehr farbintensiv, diese ganze Filmpalette.
David Fincher Kamera halt.
Genau, ja genau, es ist ein David Fincher Bild. Da muss ich sagen, da sieht man auch die alten Filme von ihm. Da sieht man halt auch so ein 7 drin. Da sieht man auch so allein von der Inszenierung sieht man das noch. Oder auch ein Social Network, von dem ich jetzt nicht der größte Fan bin. Aber der hat auch so sehr entsättigte Farben, der Film. Und das hat der halt jetzt hier auch. Und ja, und das ist halt super elegant, wie Dennis hat schon erwähnt, The Smiths spielen eine große Rolle, also die alte Band von Morrissey, die spielen eine sehr, sehr große Rolle in diesem Film, die kommen immer wieder vor, weil der Killer, der titelgebende Killer, sich halt immer auch The Smiths anhört, das ist halt, gehört halt auch so zu seinem Ritual. Und es ist halt der Schnitt, es ist der Tonschnitt, der Sounddesign und auch dieser ganze Soundmix, also ich wünschte, ich hätte eine geile Anlage, die ich leider nicht habe, weil sonst hätte mir das, glaube ich, noch im Film schon noch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Das Einzige, was man dem Film vielleicht vorwerfen kann, ist halt, dass Michael Fassbenders Hauptrolle halt so gesehen eigentlich relativ wenig gezeichnet wird. Also du weißt jetzt nicht wirklich viel, außer vielleicht eine gewisse Beziehung aus seinem Leben. Aber das passt halt auch irgendwie, hier passt es halt voll rein, dass du halt eigentlich nicht so viel weißt. Und die Frage ist auch, die du dich ja stellen kannst, gibt es überhaupt mehr in seinem Leben als diese eine Beziehung? Und ich würde sagen, der Film beantwortet sogar fast schon und sagt, nein, er hat halt nur diese eine Sache und seine Arbeit. Und das ist gut für ihn, weil er dadurch seine Arbeit so gewissenhaft vollzieht. Aber, also ich fand den relativ gut, aber es ist, man muss halt auch dazu sagen, das ist jetzt kein People-Pleaser. Also ich glaube nicht, dass jeder, der ihn sieht, den auch super findet. Ich glaube schon, dass es da unterschiedliche Meinungen zu dem Film gibt. Allerdings fand ich den wirklich gut. Also mir hat der so gut. Und wie gesagt, man merkt halt, wenn man den Film sieht und nicht weiß, dass es eine Comic-Verfilmung ist. Es wäre nicht unbedingt der erste Gedanke von irgendwelchen Leuten, oh, das ist bestimmt eine Comic-Verfilmung. Weil das ist es, es wirkt halt auch nicht so. Und damit bin ich jetzt eigentlich auch fertig. Ihr könnt gerne einschalten.
Ich schalte mich auf jeden Fall rein. Frage ist, ob ich das jetzt machen soll oder kommt erst das Also? Also.
Nö, da gibt's gar kein Also von mir.
Okay, krass. Dann gebe ich mal meinen Senf dazu. Erstens, okay, krass. Ich wusste es nicht, dass es eine Comic-Verfilmung war. Ist.
Ja.
Zu deiner ganzen Geschichte, von wegen, wie du David Fincher da erklärt hast, der Film hat auch sehr, sehr damit geworben, von wegen, Leute, jetzt kommt hier David Fincher um die Ecke.
Ja, genau, hat so. Er auch, muss man auch sagen.
Zu dem Zeitpunkt, also dann zu dem weiteren Punkt, den du gesagt hast, von wegen, okay, dann hat er wohl nicht die breite Masse abgeholt, kann ich dann auch verstehen im Endeffekt, weil man sich dann doch vielleicht etwas anderes vorgestellt hat. Trotz des Finchers mehr Dynamik. Und okay, sag ich falsch, du kannst den Fincher nicht fehlende Dynamik vorwerfen in seinen Filmen. Die ist ja eigentlich sonst eigentlich immer da, wie ich finde. Eine Sache, also ich habe mir den Film doch ein bisschen anders vorgestellt. Ich fand ihn gut, ich fand ihn sehr gut, aber ich fand ihn nicht super. Weil es hat mich dann doch ein bisschen gestört, die Geschichte, wie er dann halt nach seinem Versagen und dann mit den Konsequenzen, mit denen er dann leben muss, was er wusste, was diese Arbeit auf sich bringt, dann seinen Rachefeldzug macht, dann im, ja, kann man sagen, letzten Drittel dann eine Protagonistin trifft. Küsschen gehen raus.
Die du heute schon erwähnt hast. Ja, du warst das. Ja.
Genau. Da dachte, also das war eine Szene, wo ich mir dachte so, ging mir ein bisschen zu einfach. Kann sie sich nicht denken? Das ist irgendwie gerade irgendwie ein bisschen dumm. Andere Sache, was du geil fandest, wo ich meine Schwierigkeit mit hatte, ich finde Smiths, ich finde die super. Ich hatte die Platte schon lange in meinem Plattenregal. Ich höre diese Platte oft. Ich höre diese Platte oft mit meiner Tochter sogar. Ich kann diese Platte rauf und runter hören und jedes Mal hört sie sich ein bisschen anders an für mich, gewisse Lieder, was halt das Smiths auch ein bisschen ausmacht. Ich finde, dort in diesem Film war das zu aufgesetzt. Das hat mich gestört. Das war einfach nur, wir wollen cool sein und wir bringen jetzt The Smiths rein für die Leute, die The Smiths cool finden. Und für mich
ja, man muss halt auch dazu sagen, The Smiths waren gepasst. Schon immer so eine prätentiöse Band, so von wegen so, die haben immer so ein bisschen so die Artsy-Leute gehört. Deswegen passt es halt hier auch da so ein bisschen so rein. So.
Aber ich fand es halt total aufgesetzt. Da dachte ich mir so, okay, am Anfang, also das erste Lied, was er dann hört bei seinem ersten Auftrag oder bei seinem einzigen Auftrag, kann man davon sagen, ehrlich gesagt.
Im Endeffekt sieht man ja nur den einen und der geht schief.
Sagt man sich so, okay, ganz cool. Und dann kommt es immer wieder und ich fand's nervig. Ich fand es dann echt nervig. Ich konnte dann nicht mehr The Smiths hören. Also ist in diesem Film und zwei, drei Tage danach. Ich fand es echt so, nee, das ist jetzt mir zu billig. Das ist mir echt zu billig. Eine interessante These war, ich habe dann nebenbei dann über die Tage dann mit meiner Schwester geschrieben, die auch ein großer Filmliebhaberin ist, die noch viele Sachen immer entdeckt oder eine interessante Sichtweise hat. Die hat mir dann im Endeffekt, als sie den Film dann gesehen hat, hat sie mir dann geschrieben, ey Bro, ich raff's nicht. Der Film kam mit so viel Werbung an und jetzt kam er raus. Ist das ein Satirefilm? Macht sich der Film lustig über Auftragskillerfilme lustig? Der macht im Endeffekt doch alles falsch, was man falsch machen kann. Er soll angeblich der Oberfucker sein, dann macht er so viele Fehler und der Film ist doch Satire. So war ihre Theorie.
Na, ich sehe es halt eher so, dass man halt alles, was er hat ja diesen Ruf und er hat ja auch diese Arbeitsweise, die scheint ja wohl zig Jahre lang richtig gut gelaufen zu sein. Und ich finde es eigentlich sehr interessant viele andere Regisseure hätten dir vorher einen Job gezeigt, wo alles gut läuft. Um dann zu zeigen, und wie alles normalerweise funktioniert. Um dann zu zeigen, wie dieser Job schief läuft und dann halt ist, was daraus resultiert. Fincher macht es halt hier anders. Er beginnt sofort mit dem Job, der schief läuft. Du siehst also gar nicht, wie er es normalerweise arbeitet, wenn alles normal läuft. Das wird jetzt mal kurz erzählt, aber du siehst es halt eigentlich nicht. Und deswegen hast du natürlich so nicht dieses Mindset, was eigentlich alle in dem Film so haben, dass er ja eigentlich der Obermacker ist, der immer alles richtig macht.
Naja, das wird einem erwiesen, dadurch, dass Michael Fassbender da gespielt hat, weiß man schon, der Junge, der macht's korrekt. Der macht's nach Vorschrift, der wird da die Leute killen nach Vorschrift. Ja, das reicht mir da nicht aus. Ich fand den Look geil, ich mag diese kalte Kamera-Einstellung, da bin ich ein Fan von, wenn man das auf meinen Fernsehlandschaft im Ostflügel da sieht, hier bei mir zu Hause, macht das Ding Laune. Aber ich war Endeffekt doch ein wenig enttäuscht.
Aber das ist ja auch genau das, was ich meine, weil ich glaube halt auch nicht, dass das so ein Film ist, den alle mögen, tatsächlich. Das habe ich mir damals schon als ich ihn geguckt habe, und das ist auch so ein bisschen meine Meinung. Das ist halt echt so ein Spalter. Manche mögen den nicht, und das ist halt so ein Ding. Das ist halt kein, ich sag's mal so, das ist halt kein, die Verurteilten, wo du echt 9 von 10 Leute sagen, die finden den geil. Weißt du, das ist
ich weiß nicht mehr,
das ist eine andere Art Film.
Ich weiß nicht mehr ganz, wie es war, aber ich glaube, Leas Meinung war dann, die zwischenzeitlich eingeschlafen war bei dem Film, weil er doch ein bisschen länger dauert und dann zwischenzeitlich wach wird und sie irgendwie, so war es in meiner Fantasie jetzt wieder, in meiner Wiedergebung, auf den Bildschirm guckt und sich so sagt, ist er immer noch nicht fertig damit? Hat er es immer noch nicht geschafft oder sowas? Damit hat sie, glaube ich, auch ihren Punkt gebracht, von wegen, ey, mach's doch einfach jetzt fertig. Rechtlich aus den Gründen, warum du auch selber eigentlich versagt hast. Weil im Endeffekt hat er versagt. Kann man auch so sagen.
Jo. Ja, ist ja auch so.
Gut. Alex, hast du den Film
gesehen? Ich merke schon, Alex schaut mit den Hufen, er will zu seinem zweiten Film kommen, das darf er jetzt auch.
Ja. Warte, kurze Vorfrage wieder von mir. Kommt das Mittelalter drin vor?
Ich glaube nicht.
Leute mit einem Schwert oder einem Drache? Hast du gut wiedergemacht, Alex? Selbstbewusstsein top.
Ein Film aus 97.
97. Infinity. Also wie gesagt, ich hatte recht behalten, ich habe die aktuellen Filme reingebracht. Also 97. Ja. Lass mich kurz überlegen. Man in Black.
Nein, Infinite Comics.
Okay. Spawn.
Ja. Yeah.
Ich liebe die Comics. Ich hatte damals, ey, ohne Scheiß, ich hatte die ersten 20 Comics hatte ich damals. Mhm. Und ich habe die irgendjemandem, glaube ich, damals geschenkt. Alter, klar, das waren die deutschen Comics, die sind nie so viel wert wie die englischen Comics. Aber das waren die ersten 20 Comics und ich habe die einfach geschenkt. Ich bin ein Idiot.
Es geht eher darum, die Comics steigen wirklich im Wert. Ich habe hier so alte Comics richtig gut erhalten. Ja, sind das doppelte Wert. 8 Euro. Geil!
Der erste Spawn war damals was wert. Ich war heute wahrscheinlich auch nicht mehr, aber damals war er dann tatsächlich noch was wert.
Danke, dass du selber sagst. Das ist
ich habe auch mehr wert sind mir die Comics. Ich habe auch noch ein paar Spawn-Comics, dass ich die jetzt hier so habe.
Aber kurz, ganz kurz, bevor du zum Film kommst. Die Comics habe ich geliebt. Ich war ein Riesenfan der Comics. Das war eine der wenigen Comicserien, die ich richtig gesammelt habe, wo ich wirklich jede damals zum lokalen Comicladen, zu dem ich gar nicht so oft eingekehrt bin wie du damals, Alex, immer hingelaufen bin, um dieses Comic zu kaufen, wenn es neu rauskam, weil ich es geliebt habe, die Spawn-Comics. Und der Film hat mich dann leider sehr, sehr enttäuscht. Und ich habe den Film damals übrigens, das kann ich aber kurz mal hier erwähnen, damals in einer in einer illegalen Version auf VHS gehabt, in einer russischen Version mit dieser typischen russischen Übersetzung, wo es eigentlich der Originalfilm in Englisch war und dann halt ein Russe, der dann immer alles übersetzt hat in einer Stimme, die alle Deutsche synchronisiert hat.
Ich muss mal sagen, die Russen sind immer fleißig, dass sie VHS kopieren und das Ding noch übersetzen, dann einer alleine. Also arbeitstüchtig sind sie.
Nee, das ist auch in vielen anderen Ländern so. In polnische Sachen gibt es auch. Ich hatte ersten Kontakt.
Das läuft dann so im Fernsehen. Ne? Also ja. Die haben da keine 10 genau. Leute, die das da... Die die haben einen, der für alle spricht.
Da musst du alles, wirklich sagen, wir haben...
Alles der ehemalige eiserne Vorhang. So.
Nee, das liegt nicht nur daran. Wir in Deutschland sind so verwöhnt mit unserer Synchronisation und alles. Das ist auch in vielen anderen Ländern so.
Nee, die synchronisieren nicht. Die untersetzen, die untertiteln einfach nur.
Nee, es gibt Unterschiede. Es gibt so Länder, die untertiteln nur und es gibt halt so Länder, die haben halt einen Übersetzer, der den ganzen Film übersetzt, der jede Rolle spricht.
Der spricht einfach alles.
Und das ist in Russland so.
Da mein erster Kontakt ist Star Trek DVD, wenn er auf Polnisch gestellt ist, war genau das. Jedenfalls. Spawn. Ich muss auch sagen, es ist bei weitem kein guter Film, aber es ist alles, was wir haben von Spawn.
Und das ist leider wahr.
Eine sehr faszinierende Sache, fangen wir mal an, wenn wir zum Beispiel über die Besetzung reden, da ist niemand dabei, der irgendwie ganz, ganz besonders ist. Martin Sheen ist dabei, ja, aber
Michael J. White spielt.
Spielt
Al Simmons.
Guckt euch mal John, wie heißt der, Leguizamo?
Leguizamo, ja, John Leguizamo.
Der hat bei John Wick mitgespielt, im Mechaniker zum Beispiel. Dann ist es vielleicht auch bei Dennis im Kopf. Wisst ihr, wen der bei Spawn gespielt hat? Den fetten Clown. Das nenne ich mal eine Körpertransformation. Jedenfalls, in Spawn geht es um Folgendes. So viel zur Story, die wirklich sehr, sehr interessant ist. Auftragskiller, Spezialagent oder sowas. Jedenfalls Dienst der Regierung, meistens unterwegs. Al Simmons wird auf einer Mission umgebracht, was war eigentlich seine Abschlussmission. Da wollte er sich zurückziehen aus dem Geschäft, aber es war eine Art Hinterhalt, wie sich, glaube ich, auch sehr früh rausstellt. Und er stirbt und dann nach dem Tod stellt er fest, scheiße, es geht weiter. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Und er kommt natürlich in die Hölle.
Wie Konstantin.
Ja, was aber noch sehr interessanter ist, das wird in den Comics erklärt, im Film bleibt es gleich ein bisschen auf der Strecke. Bei Konstantin ist Folgendes, da gibt es, wie du vorhin erwähnt hast, diese Todsünden. Wenn du ein schlechter Mensch bist, kommst du in die Hölle. Bei Spawn ist es Folgendes, jeder Mensch, der stirbt, kommt in einen Topf und der Teufel und der Gott ziehen draus. Und dann wird danach entschieden, wer wohin kommt.
Die sind alle sehr religiös, die Comiczeichner, ne?
Also später wird das episch in den Comics, muss ich sagen. Aber machen wir da mal weiter. Er kommt jedenfalls in die Hölle. Seine Frau will er unbedingt wiedersehen, macht dann einen Deal. Er kommt wieder auf die Erde, soll dann den Teufel dienen dafür. Und wie das so mit dem Deal mit dem Teufel ist, da gibt's immer einen Haken. Er kommt auf die Erde, 5 Jahre später erst. Und ohne Gedächtnis, das so langsam erst nach und nach wiederkommt. Dann kommt der... wie hieß der, Violator oder so, dieser große, dicke Clown kommt und erklärt ihm, er hat jetzt einen Deal mit so einem Höllenfürsten eingegangen, es ist nicht der Teufel direkt, es waren mehrere Höllenfürsten sind da im Gange und er muss ihn jetzt dienen, um die höllischen Armeen anzuführen, da ist er aber nicht ganz so mit einverstanden und will zu seiner Frau, die jetzt mittlerweile mit seinem besten Freund verheiratet ist.
Dann geht's noch ein bisschen rachemäßig um seinen alten Chef, der auch mit dem Teufel irgendwie zusammenarbeitet oder mit der Hölle, um die Welt ins Chaos zu stürzen. Er will ihn umbringen, hin und her. Ja, übel geile Story, will ich gar nicht so viel verraten, weil die ist wirklich das Beste an diesem Film. Die Effekte sind halt, er ist von 97, die waren damals schon nicht gut.
Das ist leider so. Ich muss aber kurz einwenden, weil ich habe tatsächlich, als wir über das Thema geredet haben, von wegen Comics, die nicht DCU oder MCU war, Spawn war tatsächlich auch auf meiner Shortlist, einfach weil ich, wie ich es erwähnt habe, ich habe die Comics geliebt.
Ja.
Und deswegen war der Film halt auch auf meiner Shortlist, aber der Film ist halt leider einfach, er wird den Comics halt leider wirklich nicht so gerecht.
Ja. Es ist jetzt kein Film, wo ich sage, der ist so scheiße, den kann ich gar nicht gucken.
Nee, der ist halt, der ist keine komplette Katastrophe, aber er hätte halt besser sein können.
Genau. Aber es ist, wie gesagt, das Einzige, was wir kriegen. Momentan. Auf die nächste Zukunft spreche ich auch mit keinem neuen Spawn-Film. Ja, Dennis, hast du den Film nicht gesehen? Du guckst so leer.
Ich möchte kurz eine Sache erwähnen, weil vielleicht für so Zuhörerinnen und Zuhörer, die den... Ich meine, Spawn ist jetzt nicht so geläufig, ist jetzt kein Batman, ne? Also nicht jeder, der was mal was über Comic liest, der wird Spawn kennen. Spawn war damals in den 90ern schon eine etwas größere Nummer, würde ich sagen, jetzt so comic-mäßig.
Ja.
Und vielleicht könnt ihr es ja mal googeln, falls ihr es noch nicht kennt, weil man muss halt wirklich sagen, so dieser Stil, dieser Spawn, der hat halt gelebt von dem, auch so ein bisschen so von seinem Umhang, diese Zeichnungen, die waren halt wirklich der Hammer. Seine Maske war wirklich cool. Guckt ihr einfach mal das Filmplakat an mit diesem halb im Dunkeln verborgenen Spawn-Gesicht mit dem Umhang dahinter, das war schon nice. Also die Visuals generell bei Spawn, auch in den Comics, das war auch ein Grund, warum ich die Comics so gern gelesen habe, die waren schon richtig geil. Also es hatte immer einen verdammt coolen Look. Das war das, was mich angezogen hat, warum ich damit angefangen habe damals. Und dann hatte mich irgendwann auch die Story. Aber angefangen hat es bei mir wirklich wegen dem coolen Look, weil es war halt ein saumäßig erwachsenes Comic. Das hatte eine brutale Ästhetik, aber die sah auch künstlerisch wertvoll aus. Also das war halt einfach geil. Also dieses ganze Spawn-Bilder, wie gesagt, googelt einfach mal Spawn-Comic und so, was da für Bilder angezeigt werden. Das sieht schon einfach auch heute, sieht es noch gut aus. Das sind Comic-Zeichnungen von mittlerweile vor 30 Jahren, ein bisschen weniger. Aber es hatte einfach einen verdammt geilen Style. Es war ein cool aussehender Comic, deswegen hatte der auch so viele Fans. Es hatte eine coole Story, eine düstere Story und deswegen haben sich viele auf die Verfilmung gefreut und die war dann halt leider, wie gesagt, die war halt eigentlich keine Komplettkatastrophe, aber die war halt schon unterwältigend.
Und Spawn, also um es halt kurz schade. Mal, Spawn ist ein Film, der irgendwie auf RTL 2 um 22:25 Uhr wieder reinkam.
Ja, ja. Das ist ein Aber Film. Da muss man sagen, da läuft auch The Crow und The Crow ist auch super.
Ja, also. Ich muss, ja, aber es ist vom Dreckigkeitsfaktor etwa gleich. Also Spawn, ich kenne Spawn, ich habe auch den Film ein bisschen mal reingeguckt, aber eigentlich kenne ich Spawn eigentlich von Leuten, ihr seid nicht die Einzigen, die sagen, ey, ich bin Comic-Fan und ich habe die Comics gesammelt, nämlich ein anderer sehr, sehr guter Freund ist auch ein großer Spawn-Fan gewesen und hat damals die Comics vermisst und ich habe ihm teilweise zum Geburtstag wieder Spawn-Teile geschenkt, wo er sich sehr drüber gefreut hat. Ist, glaube ich, eigentlich eine richtig coole, abgefuckte Comic-Geschichte. Jetzt, wo wir gerade live aufzeichnen, ich bin einer, der sich jetzt in diesem Moment gerade ein bisschen durch Google aufgewendet hat, und gib mal beide selber bitte ein Spawn 2025. Bin ich da eine Ente entgegnet oder kannst du das, was du gesagt hast, Alex, revidieren?
Kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
das ist, glaube ich, kein echtes Ding.
Nee, nee. Nein, kann ich mir nicht vorstellen.
Ne, also es ist aber...
Obwohl, Kinocheck.
Das Ding ist von vor 10 Stunden, das ist ja richtig aktuell.
Jamie Foxx. Sonst hätte ich es nicht gesagt, wenn das irgend so ein altes Ding wäre.
Das ist von Kinocheck. Also das ist schon...
Leute, wie viel erwartet ihr von mir, bitte? Entschuldigung. Das decke ich schon ein bisschen ab.
Also ich gucke es mir nachher mal cool an.
Ich würde mich freuen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn was Neues kommen würde. Genau. Ich glaube es noch nicht ganz, aber...
Ich werde auch mal nachgucken.
Blumhouse. Aber es ist eine andere Sache.
Aber es ist nicht völlig unseriös, was er gerade
einbaut. Nein, das ist auf jeden Fall nicht. Aber was ich nochmal zu den Comics zu dem Zeichenstil, den du gesagt hast und so... Wenn wir ihn zum Beispiel vergleichen mit Watchmen oder mit anderen, so die auch so düster sind und sowas, das wird diesem Stil nicht gerecht, wenn man nur sagt, er ist düster. Wenn es darum geht, man kann auch Spawn nicht als typischen Anti-Helden oder so bezeichnen, was er definitiv ist, aber wenn ich mir diese Comics angeguckt habe und er kämpft ja mehr oder weniger immer so für die Menschheit, die so zwischen diesen zwei Gruppen steht, zwischen Himmel und Hölle. Und du als Leser von den Comics fragst dich manchmal wirklich, warum? Weil diese Menschen, die auch wie sie gezeichnet werden und dargestellt werden, grafisch und illustriert werden, sind immer ein bisschen eklig.
Zum Beispiel, der hat an seine Großmutter irgendwie, die da auf das Kind noch aufpasst, die wird als alte, dicke, schwitzige Dame, wo du wirklich die Fliegen noch rumfliegen siehst zwischen den Hautfalten und so dargestellt, und die ist wirklich eine storymäßig eine herzerwärmende Frau und sowas, ne? Das wird alles immer so ein bisschen, ja, so der Ekelfaktor bei den Menschen so dargestellt, ne? Warum lachst du so, wenn du mich anguckst? Also, und das fand ich da immer schon sehr, sehr interessant. Später, ich weiß nicht, wie weit du gelesen hast, Ben, mit den Comics.
Ja, nicht so weit. Also, ich habe, glaube ich, irgendwo in den 30ern, 40ern oder sowas.
Ja, der Himmel kommt ja später noch dazu und abtrünnige Engel und sowas. Und wie das
also,
zusammen dargestellt wird, das ist einfach fantastisch.
Wenn ich da jetzt mich kurz einmischen dürfte oder eine Frage, die mich schon länger jetzt unter den Nägeln kaut. Alex, bei dir habe ich die Comics gesehen. Ich meine, man kam rein in ein Jugendzimmer und da lagen die Comics auf dem Boden und da waren abgefahrene Dinger für mich damals, wie, ich weiß noch, Darth Vader gegen Boba Fett gekämpft hat, wo ich mir dachte so, hä, wann ja. Das? Ich kenne nur die drei Dings. Aber da kanntest du schon auf jeden Fall andere alternative Geschichten. Bei dir, Benny, höre ich auch ganz oft von wegen, du hast das Comic gelesen, ich habe das Comic gelesen. Ich war oft bei dir zu Hause. Wo waren denn die Comics, Digga?
Also die Spawn hättest du wirklich sehen können. Alle anderen Sachen habe ich immer erst später gelesen, jetzt diese ganzen Flash-Sachen und sowas. Und das habe ich alles ja mittlerweile, das kam irgendwie im höheren Alter. Aber Spawn war so einer der wenigen Comics, die ich wirklich in meiner Jugend auch gelesen habe.
Die dann in diesem berühmten Regal drin waren, wo die Kiss-Wackel-Puppenfiguren drin waren?
Ja, genau. Ja.
Okay, gut. Aber von der ganzen Anzahl, wie ich jetzt schon höre, von wegen, ja, das Comic und allein bei The Flash, wie viel erzählt wurde zwischen euch, dachte ich mir so, Digga, habe ich nie gesehen bei dir zu Hause.
Ja, aber
okay, gut, dann habe ich nicht. Bei dir sowieso, bei dir hat man vieles gesehen. Außer den Fußboden.
Ich habe auch noch, was ich auch, wenn du mal Comics mal nachholen willst, Overkill. Das ist ein richtig geiles Crossover zwischen Witchblade, Darkness, Alien und Predator. So eine Miniserie, aber auch richtig cool.
Alien vs. Predator wurden uns noch zwei wunderbare Filme schon präsentiert.
Ja, aber mit Darkness noch dazu und Witchblade. Also Witchblade fürs Auge und Darkness für den Bums.
Ich kenne die beiden gar nicht. Naja, egal.
Darkness, da gab es ein richtig gutes Spiel sogar mal, das durch die Decke gegangen ist. Was ich, Benny, sagt dir Darkness was?
Ich glaube nicht.
Google mal gucken, vielleicht kennst du es bestimmt vom Sehen.
Darkness Comic oder was?
Darkness Comic, ja. Vielleicht ist dieses richtig coole Spiel nicht so richtig cool, Alex.
Doch, das war cool.
Nee, das sagt mir, glaube ich, allerdings, vorbei.
Mit dem Darkness.
Dafür gab es ein Spiel.
Wobei, doch, das Spiel, wo du nicht eine Waffe hattest, sondern so eine Art Monster am Arm.
Genau, und du hast auch die
Darkness. Das Spiel sagt mir witzigerweise auch was, das Comic allerdings nicht.
Ja, das Comic übel gut, wirklich. Und das wäre sogar was ist mit Mafia, also das wäre vielleicht sogar was für euch.
Ja, du hast ja Pate gegoogelt, ich weiß nicht, ob du. Naja, egal. wahrscheinlich war im Comic so ein Typ mit so einer Tommy Gun in der Hand und denkst du, oh, Mafia, hey, Mafia. Nee, das wird Dennis Mafia. Gefallen.
Nee, und das als Crossover mit Witchblade und mit Alien und Predator, cool.
Dass du so dein Herz verloren hast an diesen ganzen Crossover-Geschichten.
Habe ich geliebt, wie Sau Crossovers. Ja, meine ich, ja. Was hatte ich noch? Grinlator gegen Silver Surfer, alleine hier die Verschmelzung Almagan Comics mit Wolverine und Batman zu Darkclaw. Boah, geil.
Das ist mir alles zu freakig abgefallen.
Ich möchte mal kurz jetzt nochmal hier zum Ende hin eine Frage stellen. Also, weil Dennis schien vorhin etwas abgeneigt davon, als ich meinte, man könnte natürlich, jetzt wo wir diese Folge hatten, auch noch eine Folge machen mit unseren liebsten MCU-DCU-Filmen.
Habe ich ja anscheinend gemacht. Laut Alex. Was?
Ja, hab ich anscheinend gemacht. Er hat es schon gemacht. Aber sollte er vielleicht doch.
Aber mal. Es ging mir jetzt stimmt. Weil sonst hätte ich mich so gefragt, was eure Lieblingsfilme aus dem Bereich sind, wenn wir dazu jetzt keine Folge machen wollen, aber vielleicht lassen wir uns das nochmal in Hinterhand.
Lass uns mal offen, ja.
Jo. Wunderbar, dann kommen wir zum Ende, hä?
Ging heute mal wieder ein bisschen länger, finde ich schön. Letztes Mal zweimal war ein bisschen kürzer. Heute
alle
waren wir
nicht so. Alle Zuhörer sollten, nein, kürzer ist besser. Hallo da draußen. Gut, dann kommen wir zum Ende hin. Ich fange dieses Mal an, weil das Feld überlasse ich euch beiden Hübschen. Ich mach's kurz und knappig. Danke fürs Zuhören. Bleibt euch treu. Bleibt gesund. Küsschen gehen raus aus meinem Westflügel.
Danke, Sarah. Ich mach's auch ganz kurz. Dankeschön, hat mir Spaß gemacht, wie immer. Wie immer, wenn wir zu dritt sind oder auch zu zweit oder auch alleine. Filmfellas macht mir einfach immer Spaß. Und deswegen bin ich raus. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Mal wieder. Ich will mal so offen sein. Wir haben vielleicht gerade auch so ein kleines Hoch gehabt zu den letzten ein, zwei Monaten, was unsere Downloadzahlen angeht. Und das ist natürlich schön. Dafür sagen wir Danke an alle neuen Hörer. Dankeschön.
Die haben wir alle gekauft aus Taiwan.
Bangladesch. Okay. Macht's gut, Alex. Du hast das letzte Wort.
Ja, ich verabschiede mich hier auch aus meinem feuchtfröhlichen Hofbräustadel aus Bayern, wo die Welt noch in Ordnung ist. Eine gute Nacht, grüß die und fitti.
Grüß die? Was? Ach, ich
sag gar nichts. Au revoir.
Oh, ist der Krabbler.
Filmfellas, 3 Jahrzehnte vor der Glotze.